Ich glaube, dass wir schon eine ganze Reihe von Maßnahmen und erfolgreichen Projekten, die nicht nur Reallabore sind, dann tatsächlich auch finden können. So, und da, ich finde, die zusammenzusammeln und die zusammenzuzählen, macht es auch, also da kommt was bei rum. Natürlich können wir mehr machen, natürlich kann noch mehr passieren, aber ich glaube, was dir dann damit auch in die Karten spielt, ist, wir haben jetzt den Druck, die Preise steigen und damit steigt der Druck. So, und damit wird einfach die Bewegung jetzt schneller werden. Die Maßnahmen werden schneller umgesetzt werden. Also von daher, die CO2-Preise werden weiter steigen. All das wird dazu führen, dass wir automatisch schneller und effektiver dann auch CO2 einsparen werden.
Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Daniela Balikiewicz, Geschäftsführerin bei der ASEF, einer sehr bekannten, weil auch sehr alten Arbeitsgemeinschaft für Stadtwerke, die sich mit der sparsamen Verwendung von Energie und Wasser beschäftigen, seit fast über 30 Jahren. In dieser Rolle hat Daniela natürlich viel mit Stadtwerken zu tun und für mich ist sie eine echte Stadtwerke-Versteherin, mit der ich mich besonders dann gerne unterhalte, wenn ich mit meinem Stadtwerke-Latein am Ende bin. Wir sprechen darüber natürlich, wie Daniela dorthin gekommen ist zur ASEF, über Köln, Stockholm, Manchester, New York und dann natürlich wieder zurück nach Köln. Was ist und wie funktioniert jetzt eigentlich diese ASEF nochmal? Wie ist Ihre Sicht auf die Preisentwicklung bei der Beschaffung, die ja zuletzt wirklich für viel Aufruhr in der Branche und auch bei den Stadtwerke-GeschäftsführerInnen gesorgt hat? Und ja, dann kommen wir nochmal drauf auf das Thema Stadtwerke-Initiative Klimaschutz, die Sie gegründet haben bei der ASEF, wo Sie viele Stadtwerke jetzt versammelt haben, um das Thema Klimaschutz anzugehen, Klimawende 1,5 Grad. Und da sprechen wir natürlich auch nochmal, wie ist da die Sicht der Stadtwerke auf das Thema Klima? Wie ernst wird das da gesehen? Wie ernst wird auch gemacht? Und ja, das nehmen wir so ein bisschen auseinander. Und die Trigger für mich sind in dieser Podcast-Folge Danielas positive Art vor allen Dingen, bei der ich mich manchmal fühle, so wie der ewige Grummler. Und ja, das ist einfach toll, wie sie da mit so viel Energie einen aus dieser Ecke wieder rausholt. Und ja, das ist eigentlich so das, ja, das, was am meisten hängen geblieben ist für mich jetzt und auch immer noch nachwirkt nach dieser Aufnahme im Januar. Okay, viel Spaß jetzt mit Daniela und auf geht's. Herzlich willkommen beim Utility 4.0 Podcast. Heute mit Daniela Balikiewicz und mir, dem Timo Eckers. Ich freue mich, wenn viele zuhören. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir, Daniela. Erstmal hallo.
Ja, hallo und viele Grüße aus Köln.
Ja, ich freue mich, dass Daniela heute hier am Start ist. Sie kommt von der ASEF. Die Abkürzung, die müssen wir gleich auch noch mal ein bisschen aufschlüsseln. Ich frage gerne mal so meine Gäste, was sie heute so gemacht haben. Wie war dein Tag so irgendwie?
Genau, also erstmal kann ich sagen, dass der Tag gut gelaufen ist, weil wir nochmal neuen Kunden gewonnen haben für eins unserer Produkte, unseren Rechnungserklärer und noch einen Teilnehmer für unsere Stadtwerke Klimaschutzinitiative. Ja. Das war sicherlich das, was so den Tag positiv gemacht hat. Und er war auch spannend, weil wir ja gerade die Diskussion haben, ob unsere große Energiemesse, die E-World in Essen, ob die tatsächlich zum geplanten Termin im Februar stattfinden wird, aufgrund der Pandemie. Und jetzt gibt es Ideen oder Ansätze, das zu verschieben in den Juni. Gleichzeitig haben wir bei der ASEF ein großes Netzwerkevent, was wir im Juni geplant haben. Und jetzt rate, an welchem Tag es stattfinden soll. Also von daher suchen wir da gerade nach einer Lösung, wie wir das hinkriegen. Aber alles in allem, würde ich sagen, läuft der Tag gut. Und jetzt haben wir ja noch unseren Podcast.
Genau. Ja, ich glaube, da rauchen jetzt überall so ein bisschen die Köpfe. Ne? Was soll man machen mit der E-World? Bei E-World selbst natürlich, denke ich auch, weil das war ja in der ZFK, haben die es so ein bisschen geschrieben, ne? Und
nicht nur zwischen den Zeilen liest du natürlich auch, dass sie sagen, hey, wir können uns das nicht leisten, das jetzt irgendwie abzusagen und irgendwie allen das Geld zurückzuzahlen. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ja, guter Tag, neue Kunden ist natürlich immer cool, so am Jahresanfang auch. Und aber wie kann man sich deine Arbeit so vorstellen? Du bist jetzt im Homeoffice, ist einfach auch so ein Tag mit endlos vielen Teamkonferenzen oder Zoom-Konferenzen, eine nach der anderen, oder ist es einfach viel besprechen und so?
Also wir haben so, würde ich sagen, hybrides Arbeiten, also im Sinne von, es gibt auch immer wieder Tage, wo ich und auch die Teamkollegen dann im Büro sind, was super ist, weil man da ein bisschen näher und direkter noch in den Austausch kommt. Und natürlich nutzen wir Teams für die Besprechungen. Und ja, das habe ich auch festgestellt im Laufe der Pandemie, es werden immer mehr Besprechungen, die man so abhält über den Tag oder in der Woche. Und aber erstmal grundsätzlich bin ich da froh drüber, dass wir die Möglichkeit haben mit dem Teams und mit den digitalen Besprechungen. Und so thematisch ist natürlich jetzt ein großes Thema wieder am Jahresanfang, Klimaschutz in die Köpfe der Stadtwerke zu bekommen. Das machst du ja auch genauso. Und das ist das, was jetzt am Anfang des Jahres so sicherlich offen ist.
Hast du irgendwelche Vorsätze mit reingenommen, so jobmäßig, oder sagst du, mal sehen, was kommt? Oder?
Also wir hatten ein tolles Jahr 2021 mit vielen positiven Rückmeldungen oder auch vielen neuen Teilnehmern für unsere Initiative, mehrere neuen Mitglieder. Also es ist echt toll gelaufen und auch irgendwie die digitalen, wie nennt man das, digitalen Veranstaltungen, das alles Formate, wollte ich sagen, wird super angenommen. Also Vorsatz fürs neue Jahr ist, das einfach so zu machen wie im letzten Jahr und vielleicht noch einen Ticken besser, und das wäre super, wenn das klappt.
Genau, man hat ja im letzten Jahr einfach auch viel verändert, und manchmal ist einfach auch so ein bisschen die Idee, denke ich, auch bei vielen, einfach mal so weitermachen, ne? Also man hat schon die letzten ein, zwei Jahre viel auf den Kopf stellen müssen und das jetzt einfach mal stabilisieren und das Gute daran noch ein bisschen besser werden lassen. Finde ich auch cool. Ja, wir gehen gleich noch auf die ASEF ein. Ich habe dich als unheimlich positiven und viel lachenden Menschen kennengelernt, Daniela, irgendwie. Wie bist du so geworden irgendwie? Sag nochmal so, aus welcher Ecke du kommst. Ich glaube, du bist ein kölsches Mädchen. Das erklärt natürlich schon 90% von deiner positiven Ausstrahlung und deinem Lachen, aber mach nochmal einen kleinen Walk durch deine Jugend sozusagen. Was ist da so passiert, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen?
Ja, also tatsächlich bin ich in Köln geboren, ich lebe in Köln und ich arbeite in Köln. Also da hat man schon viel positiven Lebensgeist.
Ich hatte schon gefragt, bist du auch in dem richtigen Krankenhaus auf die Welt gekommen? Das ist ja auch wichtig hier in Köln.
Uniklinik,
aber es gibt auch dieses andere, das gibt schon so ein, ich habe es leider vergessen, aber das war damals, als wir Kinder bekamen, da waren wir schon, ja, geht unbedingt dahin, dann ist es wirklich ein kölscher Junge oder kölsches Mädchen schon qua Geburt, aber hast du gar nicht so drauf?
Keine Kinder habe, bin ich da gar nicht so im Thema, aber ich finde, ich kann nach wie vor, ich spreche für die Uniklinik, ich finde die super.
Okay,
ja, also. Genau. Ja, und ganz in der Nähe von der Uniklinik ist auch die Uni Köln, also da habe ich studiert, Betriebswirtschaftslehre, noch mit Diplom abgeschlossen und hatte das Glück, nach Studienende oder auch schon währenddessen auch mal ins Ausland gehen zu können. Ich habe einen Teil meines Examens in Schweden geschrieben, in Stockholm. Das ist so eine Handelshochschule, die ist echt gut. Und
bist du auch so skandinavisch, so Hügge-mäßig oder Hügge heißt es, glaube ich, ne? Ist das so dein Ding auch oder war das damals einfach?
Das war mehr angetrieben durch das Studium, dass ich dorthin gekommen bin. Und seitdem aber großer Schweden-Fan, muss ich sagen. Mag ich sehr gerne. Auch die Sprache ist wunderschön. Aber auch dann hat es mich noch ein bisschen weitergetrieben. Ich habe mal in Manchester, in England gearbeitet, mal in New York. Also nur kurz, sage ich mal, auch im Rahmen des Studiums oder des Berufsanfanges. Aber das ist natürlich toll, so verschiedene Ecken der Welt mal kennenlernen zu können. Und dann wieder zurückzukommen und zu sagen, Köln ist auch schön, ne?
Wir müssen ein, zwei Sachen noch abhaken. Karneval?
Ja,
oder
klar.
Nicht? Ja, Karneval. Ja, klar. Also auch so, so als Gast, oder hast du auch tragende Rollen da hier und da?
Nein, ich bin nur mitfeiernder, allerdings nicht dieses Jahr. Da werde ich mich ein bisschen zurückhalten.
Aber so Mitfeierer auch dann die ganzen Tage. Ich war ja immer erstaunt, dass Leute dann. Du nimmst dir dann 4-5 Tage, ja?
Ja. Okay. Knallhart.
Respekt. Und wie, jetzt meine Kinder werden jetzt hier auch so groß. Unter Corona ist es natürlich immer so ein bisschen speziell alles für die jetzt auch. Aber wie ist es eigentlich, in Köln groß zu werden? So, wenn du jetzt da, warst du das Gymnasium hier auch wahrscheinlich?
Ich war tatsächlich auf dem Ursulinen-Gymnasium, ja, aber nicht in Köln.
Genau, auch so ein Klassiker für Köln, genau.
Ja, aber nicht in Köln, sondern in Brühl.
Ah, okay.
Also sprich, ja, das ist katholisch, typisch Kölsch, ne? Typisch Köln. Ja. Aber ansonsten glaube ich, den viel größeren Einfluss hat natürlich das Elternhaus. Und da bin ich echt nochmal sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mir super viel ermöglicht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine tolle Sache, zu sagen, ich bin dankbar für die Sachen, die ich habe, auch auf der Arbeit. Das ist toll, was für ein Team wir da zusammen gebaut haben. Und das macht das Leben und irgendwie auch, finde ich, das macht auch viel aus, da mit einem ganz positiven Blick zu schauen und rumzulaufen und zu sagen, es ist toll, was wir geschafft haben und wir kriegen das auch, ne? Vorsatz fürs gute Jahr, jetzt wieder genauso gut hin.
Hast du Geschwister? Bist du?
Ja, genau.
Ja. Und genau, dann warst du in Manchester, Schweden, dumm, aber dann war ja nicht gleich erste Station ASEF, sondern da ist doch noch was passiert. Ne?
Dann bin ich so richtig in die gute alte Energiewelt hineingestartet, damals noch bei ThyssenGas. Das ist so richtig alte Energiewelt. Und damals auch hatte ich ein super Arbeitsklima dort und das hat dieses Team echt erfolgreich und gut gemacht. Da denke ich sehr gerne dran zurück. Dann habe ich noch 2 Jahre beim RWE-Konzern im Bereich Finanzen gearbeitet und dort von dort aus bin ich dann gewechselt zu PricewaterhouseCoopers Beratungsunternehmen in Düsseldorf und habe dort 7 Jahre lang gearbeitet im Bereich der energiewirtschaftlichen Beratung, war Prokuristin und dann bin ich zur ASEF gekommen.
Und warum bist du dann zur ThyssenGas überhaupt gegangen? Ich meine, so BWL, ne? Kann man ja vieles machen danach, warum ausgerechnet Energie?
Das ist tatsächlich ein bisschen, muss ich ganz offen sagen, auch ein Zufall gewesen. Ich hatte eine stärkere Ausrichtung auf den Finanzbereich.
Generell auch, du bist schon so ein Zahlenmensch auch so.
Ja, mag ich gerne, aber nicht nur, andere Sachen sind auch wichtig.
Ja.
Ja. Genau. Und von daher war das ein bisschen ein Zufall, aber etwas, wo ich gerne reingewachsen bin. Und ich glaube halt, diese positive Atmosphäre in der Branche, die hat mich da mitgenommen. Und da bin ich auch weiterhin, finde ich es gut, in der Stadtwerkewelt zu arbeiten. Das ist ein sehr konstruktives Miteinander. Echt kleine Anekdote dazu. Ja. Die damalige Chefin, die mich eingestellt hat, hat offensichtlich, so im Nachhinein wurde mir das klar, nach Sternzeichen eingestellt. Alle, die eingestellt worden sind, hatten das gleiche Sternzeichen, Löwe.
Du bist Löwe.
Ich habe überhaupt gar keinen Bezug zu Sternzeichen.
Aber wie hat sie das gemacht? Meinst du, die hat wirklich dann gesagt, hey, diesen
Monat
nur Löwen, bitte?
Ich weiß es nicht, aber es waren tatsächlich alle, die sie eingestellt hatte, hatten das gleiche Sternzeichen und das war eine super Zusammenarbeit dort. Das mag ein witziger Zufall sein, aber es ist eine witzige Anekdote auch, die man erzählen kann. Und wie gesagt, von diesem positiven Arbeitsklima damals in dieser Stimmung, das hat mich geprägt und das nehme ich auch gerne mit und habe ich auch gerne mitgenommen in andere Jobs.
Und PwC, dann schon eine lange Zeit auch und bist du auch immer energiewirtschaftlich da, in der energiewirtschaftlichen Ecke? Und was waren so deine Themen da?
Ich habe angefangen mit Netzentgeltkalkulation, habe dann das Thema Smart Metering besetzt und habe auch zwischendurch nochmal in so M&A-Transaktionsprojekten unterstützt. Und dort war so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den, sage ich mal, mehr Finanzabteilungen und den energiewirtschaftlichen Abteilungen.
Ja. Okay. Und dann PwC, irgendwann dann doch kein Bock mehr auf Beratung, also weil es Beratung war oder auch einfach mal alle 7 Jahre was Neues?
Ich hatte eigentlich gar nicht geplant zu gehen, sondern dann gab es eine Mandantin, eine Stadtwerke-Geschäftsführerin hatte mir dann gesagt, es gibt eine Stellenausschreibung bei der ASEF, ob ich nicht Lust hätte, mich zu bewerben. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das hört sich sehr gut an, der kleine Laden, die ASEF. Und darum bin ich jetzt hier.
Okay, so erzähl mal, ASEF ist ja Arbeitsgemeinschaft, ist das A. Dann?
Genau, Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung. Entstanden aus dem VKU vor über 30 Jahren, also 1989. Ja. Und damals haben sich so 30 damals exotische Stadtwerke zusammengetan und wollten was zum Thema Energieeffizienz und erneuerbare Energien machen. Das ist dann innerhalb von ein paar Jahren dann direkt schon auf 100 Stadtwerke angewachsen.
Ja.
Ja, und zu unserem 30. Geburtstag haben wir dann das 300. Mitglied auch begrüßt und ja, der nächste Meilenstein wird dann natürlich sein, 40. Geburtstag, 400 Mitglieder.
Okay, okay. Aber es ist auch so lustig, weil, sag mal, Arbeitsgemeinschaft für Sparsame, ich meine, das Wort sparsam würde man heute gar nicht mehr nehmen. Ihr habt auch Effizienznetzwerk so als Subtitel.
Genau.
Aber
genau.
So lustig dieses Wort, ne? Sparsam sein einfach, ne?
Ja.
Ganz deutsch
das
und ganz, ja.
Ja, und das, was, sage ich mal, die ASEF früher gemacht hat, auch so Energiespartipps rausgegeben, das war so nach einigen Jahren dann doch ein bisschen, sage ich mal, zurückgedrängt. Aber jetzt mittlerweile durch die hohen Energiepreise kommt das genau zurück, also kommt es wieder. Die Frage natürlich auch bei Verbrauchern, bei Kunden, was kann man tun, um Energie einzusparen? Aber nicht nur auf der Privatkundenseite, sondern letztendlich bei Gewerbekunden, bei Industriekunden, Energieaudits, Energiemanagementsysteme. Das alles sind große Themen, die wir besetzen und die wichtig sind für die Energiewende. Und von daher ist dieses Sparsame zwar, sage ich mal, ein alter Begriff, aber Energieeffizienz ist ja fast schon aktueller denn je. Nee.
Ja, genau. Also mir fällt es nur so auf. Ne? Aber 30 Jahre, sagst du, jetzt haben wir 2020, das war 1990 wurde.
1989 geboren.
89. Und das, ja. Und sag mal, und warum? Warum jetzt? Also das ist ja Liberalisierung der Märkte war so. Aber, oder was war
tatsächlich damals schon so die ersten Stadtwerke, die sich mit dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigt haben und gesagt haben, ja, was können wir tun, um erneuerbare Energien ja stärker nach vorne zu bringen? Und dann gab es auch tatsächlich, hat die ASEF dann 1999 das erste Ökostrom-Energieprodukt auf den Markt gebracht, konzeptioniert. Das hieß Enagreen und war damit noch vor dem EEG, damals, also noch bevor das EEG in Kraft getreten ist oder überhaupt da war, haben wir dann schon ein Ökoenergieprodukt angeboten, um damit, das war so ein Fondsmodell, also sprich, die Kunden haben dann einen freiwilligen Aufpreis gezahlt und von diesem freiwilligen Aufpreis, der wurde dann in erneuerbare Energien investiert vor Ort, um halt den Ausbau voranzutreiben.
Also dann seid ihr, das war mir jetzt gar nicht so klar, dass ihr genau mit dem Thema, was jetzt massiv kommt, eigentlich gestartet seid vor 30 Jahren. Jetzt frage ich mich aber auch so ein bisschen, ich meine, vor 30 Jahren hatten alle noch ihren Vorlieferanten und der war aber wahrscheinlich in irgendwelchen, das war fossil pur, war das die Zeit sozusagen, ne?
Es waren tatsächlich Exoten damals, das muss man sagen. Ja, und auch, ich kann dir auch sagen, es gab damals, glaube ich, im Westdeutschen Rundfunk eine kurze Pressemitteilung, dass wir gegründet worden sind. Der damalige Moderator fand schon den Namen sehr lang und sehr sperrig und da hat sich bis heute nichts geändert, ja.
Und wer war von Anfang an dabei? Was ist so das Urgestein, Gründungsstadtwerk, so, was man so...
Also da gibt es mehrere, sind halt 30, wenn ich jetzt einen nenne, fühlt sich vielleicht der andere auf den Schlips getreten. Okay. Außerdem muss ich auch ehrlicherweise zugeben, ich nicht alle auswendig weiß.
Nee. Okay.
Ja. Aber wir haben, also sind auch noch einige Gründungsmitglieder, sind weiterhin Mitglieder
am Start. Und sag mal, aber was hat das mit dem VKU dann zu tun eigentlich? Also warum hat sich das aus dem VKU heraus entwickelt?
Genau, das sozusagen? War eine Arbeitsgruppe. Ja. Genau, vom VKU. Und die wollten sich dann eigenständig machen.
Ach so, und warum?
Einfach um das Thema stärker, um dem mehr Gewicht zu verleihen.
Nicht ein Thema darum, beim VKU irgendwo als Arbeitsgruppe, sondern so die Arbeitsgruppe.
Mehr Gewicht, genau. Wir sind heute ein eigenständiges Unternehmen, arbeiten aber natürlich sehr eng mit dem VKU auch zusammen. Also wir sind kein Tochterunternehmen, sondern eigenständig.
Ja.
Und aber da ist ein sehr guter und konstruktiver Austausch auch regelmäßig mit dem VKU und das finde ich ist eine tolle Sache.
Und wem gehört ihr dann letztlich, diesen Stadtwerken, die euch gegründet haben?
Unseren Mitgliedern. Das sind, obwohl sie sich nicht aktiv beteiligen, aber und damit ein Gesellschafter, wie sagt man, Gesellschafter Darlehen geben, sondern sie zahlen einen Mitgliedsbeitrag und darum sind sie unsere Gesellschafter. Das heißt, wir haben über 300 Gesellschafter.
Aber machst du dann Gesellschafterversammlung mit allen 300 dann einmal im Jahr?
Herzliche Einladung. Im Sommer ist der nächste Termin, hoffentlich in Präsenz. Tatsächlich sind alle 300 oder über 300, sind 316 aktuell, Stadtwerke eingeladen zu kommen. Es kommen leider nicht alle, aber vielleicht, wenn wir jetzt gemeinsam dazu aufrufen, haben wir eine Chance, dass mehr kommen.
Aber wie funktioniert euer Gremiending dann sozusagen? Habt ihr dann noch so Abstufungen von...
Ja. Es gibt erstmal die Mitgliederversammlung, also die Repräsentation quasi aller Mitgliedsunternehmen. Und im stärker, sage ich jetzt mal, operativen gibt es dann den Leitausschuss. Das sind 20 Stadtwerke, Vertreter, meist Geschäftsführer oder Bereichsleiter, mit denen ich mich dreimal im Jahr treffe und wo wir dann, sage ich mal, die Geschicke der ASEF lenken. Und das ist faktisch ein sehr auch hier auch konstruktiver Austausch und eine sehr gute Zusammenarbeit. Und ja, da haben wir unterschiedliche Themen. Letztens mal haben wir uns mit Themen Zukunft, Wärme, Netze beschäftigt, zusammen mit einem Wissenschaftler. Und es ist spannend zu hören, ja.
Okay, da kommen wir gleich noch drauf. So inhaltlich auch, aber ich verstehe richtig, dass du hast da so im Kern Stadtwerke, Leitausschuss, mit denen versuchst du so ein bisschen dich abzustimmen und dann tragt ihr das sozusagen in die große Runde und versucht dann sozusagen das alles so ein bisschen zu multiplizieren, sonst wäre das ja alles gar nicht schaffbar und möglich, ne, für dich.
Darüber hinaus gibt es dann noch verschiedene Arbeitskreise. Das sind unsere weiteren Gremien. Das sind die Fachgremien, mit denen dann aktuelle Themen von Energiedienstleistungen, Energieeffizienz, Klimaschutz, Vertrieb und Marketing, Kundenbindung, alles Mögliche diskutiert wird, LoRaWAN. Und da versuchen wir halt, das Wissen zwischen den Stadtwerken zu teilen, zu vernetzen, Ideen auszutauschen, Best-Practice-Beispiele zu zeigen.
Und du musst dann aber so, um jetzt deinen Wirtschaftsplan zu machen, und das machst du dann mit dieser Mitgliederversammlung und sagst so, das sind hier die Mitglieder, das sind hier die Einnahmen, so wollen wir nächstes Jahr die Sachen ausgeben.
Genau.
So,
das ich mache als Geschäftsführung einen Vorschlag, auch einen strategischen Vorschlag, wie ich sehe, dass wir uns entwickeln. Das habe ich natürlich gemeinsam mit dem Team entwickelt und mit dem Leitausschuss abgestimmt. Okay. Aber genau so läuft das ab. Und ich glaube, in der letzten Zeit haben wir irgendwie da immer wieder viele gute Ideen gehabt und auch so das Ohr an den Stadtwerken, sodass wir dann halt auch schnell und zügig darauf eingehen können, wo Bedarf und wo ist. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, halt zu hören, wer möchte was machen, was sind wichtige Themen. Jetzt sind es zum Beispiel THG, Treibhausgasquotenhandel im Mobilitätssektor, ein ganz aktuelles Thema. Ja, und da versuchen wir dann drauf einzugehen.
Okay. Seid ihr denn so räumlich, örtlich oder verteilt in Deutschland? Gibt es hier so eine Ballung rund um Köln oder ist das so flächig?
Also die Stadtwerke kommen aus ganz Deutschland. Also wir sind wirklich von Norderney bis ins Allgäu, von Aachen bis, ich überlege gerade, was ist das östlichste Stadtwerk, aber auch da bis hin zur Grenze Richtung Greifswald.
Okay, also schon Polen so.
Sind wir schon vertreten, ja.
Ja. Und das ist ein Mitgliedsbeitrag. Kannst du sagen, wie hoch der ist oder was oder wie ist so euer Pricing, Preismodell sozusagen? Geht das nach Größe oder?
Genau, das steht auch ganz offen in unserer Satzung drin, die man einsehen kann. Also wir orientieren uns an der Preisstruktur des VKU und das heißt 30% des Beitrages für die Versorgungssparten, das ist dann der ASEF-Beitrag. Also es ist dann faktisch halt weniger als ein Drittel des VKU-Beitrages.
Ach so, ich bin im VKU. Es ist
und
immer,
muss nochmal
zur ASEF. Und dann gehe ich in diese Arbeitsgruppe dazu. Ja, genau. Okay, dann ist es eigentlich, jetzt sagt ihr, das hast du eben auch schon gesagt, von Stadtwerken für Stadtwerke. Was meint ihr jetzt da? Also ihr macht diese Arbeitskreise, wo gehen wir auch gleich noch drauf ein, was da inhaltlich so passiert, aber wenn du jetzt, also, weiß ich, was ist der älteste Arbeitskreis oder der größte?
Ich glaube, der älteste Arbeitskreis ist unser Arbeitskreis zum Thema Vertrieb und Marketing. Ich glaube, der existiert irgendwie seit 20 Jahren und da ist wirklich eine immense Bindung. Und die Idee ist halt, des gesamten ASEF-Netzwerks den Austausch aufzubauen und Wissen zu teilen. Also sprich, wir schauen uns ein Thema an, entwickeln oder gucken, was sind Best-Practice-Beispiele, teilen die im Netzwerk, nehmen Fragen auf von den Stadtwerken und entwickeln daraus dann so eine Art Musterkonzept, um zum Beispiel in ein Themenfeld einzusteigen. Das war in der Vergangenheit Mieterstrom oder wie führe ich ein Energieaudit aus? Einführung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes dass halt jeder, der eine Tonne CO2 in Verkehr bringt, verkauft, dann halt entsprechend den CO2-Preis entrichten muss. Ja. Ne, dann haben wir da auch Material für Endkunden erstellt. Mhm. Wir haben Leitfäden für die Stadtwerke erstellt. Was ist zu tun? Woran muss man denken? Wir haben Musterunterlagen erstellt für die Kommunikation. Ja, und da Fragen zu beantwortet. Und letztendlich bündeln wir das Wissen, was wir dann haben, in einem, zum Beispiel in einem Workshop und fahren dann auch von Stadtwerk zu Stadtwerk oder klicken uns virtuell von Stadtwerk zu Stadtwerk und stellen dann halt in Form von Workshops dann halt dieses Wissen zur Verfügung. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt nicht tief 3 Wochen oder auf wochenlange Projekte, wie man das bei einem großen Beratungsunternehmen kennt, das machen wir nicht, sondern wir sind halt eher kürzer dabei und helfen, wie sagen wir immer so schön, wir helfen dem Stadtwerk aufs Pferd, reiten muss es dann selber. Ja. Aber das gelingt gut und wir merken da einfach einen hohen Zuspruch und eine große Nachfrage.
Und wie läuft das so? Ja, okay. Wie groß ist so ein Arbeitskreis? Der Vertrieb und Marketing, wie viele sind da sozusagen?
Ungefähr
viele Menschen?
20.
20 Menschen so. Mhm. Und wie viel Zeit investieren die dabei? Ich meine, wenn die was erarbeiten, sozusagen gemeinsam und dann für sich und für andere, muss ja auch eine gewisse Zeit investieren, die jetzt nicht nur irgendwie im Zoom-Meeting so. Wie regelt ihr das, dass das auch gemacht wird dann sozusagen? Ne?
Also zu Präsenzzeiten war es so, dass sich die Stadtwerke dann ungefähr 3 oder so ein Arbeitskreis 3-4 Mal im Jahr getroffen hat für 1,5 Tage. Mittlerweile machen wir das alles virtuell und haben die Zeiträume dann deutlich verkürzt, also dann trifft man sich vielleicht für 2-3 Stunden, aber dafür viel häufiger und dadurch ist der Austausch wirklich intensiver geworden. Ja. Und dann hat man sich ausgetauscht zu Fragestellungen wie Direktvertrieb, wie macht man das denn überhaupt in Corona-Zeiten? Ja. Oder Fragen der Wohnungswirtschaft, wie setzen wir da neue Messkonzepte um oder Elektromobilität, wie gehen wir mit den Quoten um. Also das sind da alles Fragestellungen, die wir behandeln, entwickeln da Leitfäden zu, erzählen, wie andere es machen. Und das kommt offensichtlich, wie gesagt, bei den Stadtwerken gut an und da ist ein Austauschbedarf und stellen auch Dienstleister vor, die da helfen und unterstützen können. Und so ist das ein ganz schönes, rundes Konzept, um schnell praxisnah in so ein Themenfeld reinzukommen.
Aber ich weiß ja, die haben ja auch immer unterschiedliche Voraussetzungen. Die einen wollen es morgen haben, die anderen übermorgen. Und du sagst dann hier, Heinz, Paul, wir müssen aber heute nochmal einen Termin. Also wie kriegst du Druck auch rein in so eine Gruppe? So, das kann ja auch der größte gemeinsame Nenner sein. Und der ist halt klein, dieser, und dann macht man es halt so langsam. Und wie kriegt man da auch Dynamik rein, dass man sagt, nee, wir wollen jetzt auch wirklich, keine Ahnung, Post-EG läuft aus, so jetzt. Oder keine Ahnung, Redispatch, immer diese Fristen, die vergessen werden. Und so, wie kriegt man da Power auch rein in so eine?
Also tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, wenn Druck auf ein Thema drauf ist, kommen die Stadtwerke. Und da, dieses Gefühl, du musst die Leute zum Jagen tragen, das haben wir tatsächlich nicht so in dem Maße, stelle ich überhaupt nicht fest, sondern eher im Gegenteil, dass es dann darum geht, okay, wir müssen jetzt aktiv werden und ein Post-EEG-Konzept vorlegen. Wir müssen jetzt aktiv werden und gucken, wie sieht es aus bei Gestattungsverträgen im Bereich Mehrfamilienhäuser für Elektromobilität. Und dann kommt da eine eigene Dynamik rein und das geht dann doch zügig.
Okay. Und das ist so euer Konzept. Es gibt aber auch andere, ne? Es gibt auch so Netzwerkpartner und es gibt tausend so ähnliche Dinger. Gibt es irgendwas, wo ihr euch unterscheidet, so, wo ihr sagt, ja, man sagt natürlich immer irgendwie so ein bisschen, jedes Ding hat so seine Berechtigung, sonst wären die Leute nicht da, ne? Irgendwie.
Ja. Also ich glaube, das eine ist unsere Fokusthemen, auf die wir uns konzentrieren, ist halt einmal Klimaschutz, okay, Energieeffizienz und erneuerbare Energien.
Das ist natürlich jetzt cool, dass ihr das schon immer hattet und jetzt nochmal richtig sozusagen den Schalter umlegen.
Jetzt knallt's nochmal richtig, genau. Also das merken wir auch richtig, dass das Thema Klimaschutz so in den Geschäftsführungsetagen angekommen ist und dass man... Früher hat man da keinen Termin beim Geschäftsführer bekommen, heute geht das ganz schnell. Ne? Okay. Also da kriegt man einen Termin. Und was uns auszeichnet als ASEF ist, dass wir viel in Eigeninitiative und Eigenarbeit machen, in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. Das heißt, wir beauftragen in der Regel keine Berater und machen auf unsere Fokusthemen bezogen, entwickeln wir halt Best-Practice-Konzepte, also stellen Beispiele zusammen, wie andere schon gearbeitet haben, nehmen die Fragen auf und erstellen daraus eine Art Musterkonzept für ein gewisses Themenfeld, für ein gewisses Produkt, was ein Stadtwerk nutzen kann und auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Ja. So, ne, Beispiel Mieterstrom. Ja. Und das, wie gesagt, geht da relativ, hat relativ gut funktioniert. Was ist ein, wie läuft der, also wie sieht ein Messkonzept aus, ein beispielhaftes? Ja. Wie sieht eine Möglichkeit zur Abrechnung aus? Wie sieht eine Wirtschaftlichkeitskalkulation aus? Welche Vertragswerke brauche ich?
Und aber das muss doch dann irgendwo herkommen, auch das Mieterstrom zum Beispiel. Das gab es ja nicht, gab ja irgendwann dieses Mieterstromgesetz. So, und es muss ja aber einer in dem Netzwerk irgendwie auch selber angefangen haben, sich schlau gemacht haben, mal Verträge selber in Auftrag gegeben haben, Messkonzepte aus. Das muss er dann natürlich mitbringen, weil sonst kommt es ja nicht rein. Ne?
Der eine bringt es mit.
Ja.
Das ist eine Möglichkeit. Davon gibt es tatsächlich einige Stadtwerke, die auch bereit sind, etwas mitzubringen. Genau.
Wie
weil sie im Austausch das, auch davon was anderes bekommen. Oder auch wir als ASEF selber arbeiten dann Sachen aus.
Genau.
Das machen wir auch.
Ist natürlich wahrscheinlich eine Herausforderung auch, dass du nicht nur gibst, sondern auch mal was kriegst. Ne? Mhm. Großes Stadtwerk macht alles, in allen Disziplinen gemeldet, kann überall was geben. Wie schafft ihr das denn, dass die auch was zurückkriegen?
Tatsächlich diese Diskussion dann darüber, wie ist dann, weiß ich nicht, zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen dann angepasst worden, welches Messkonzept genau habe ich jetzt verwendet, die scheint dann doch Mehrwerte zu generieren und dazu zu führen, dass auch die großen Stadtwerke weiterkommen. Aktuell ist es das Thema LoRaWAN, was auch sehr viele Stadtwerke zusammengeführt hat. Und da die Diskussion, wer hat was ausprobiert, was war wie erfolgreich, was kann man da auch mitnehmen vom anderen, also welche Parksensoren waren besonders gut, was habe ich gemacht, um meine Schachzähler auszulesen, wo gab es vielleicht Erfahrungen mit CO2-Messung oder mit Hochwasserpegelständen etc. Und das führt die Stadtwerke zusammen und dieser Austausch wird sehr geschätzt.
Ja, und das auch die Großen, die sozusagen viel und inhaltlich tief, da hast du jetzt auch noch nicht die da stehen gehabt bei dir im Büro und gesagt, Alter, ich trete jetzt hier aus, wenn ich nicht auch was zurückkriege. Also offenbar.
Nein, im Gegenteil, im Gegenteil. Also das ist eher so, dass wir da mehr und mehr Teilnehmer kriegen und zum Teil halt auch versuchen, schon die Kreise zu halbieren, damit die Diskussion noch aufrechterhalten bleibt.
Funktioniert, ne? Ja. Okay. Ja, also eure Abgrenzung ist so ein bisschen hier, Klimaschutz seit 30 Jahren, ne? Nicht erst seit 2 Jahren.
Genau, die Erfahrung,
Thema,
die wir mitbringen.
Genau. Und dass ihr sozusagen versucht, so möglichst lange alleine zu laufen. Also irgendwann muss natürlich irgendein Anwalt mal über irgendein Papier gucken, so aber
richtig. Oder, praxisnahe Lösung, Unterstützung zu bieten. Ich muss vielleicht nicht eine ganze neue Vertragswerke machen, sondern ich kann auch die AGBs an 2 Stellen anpassen. Und dann habe ich auch eine Möglichkeit, das Themenfeld zu besetzen. Das ist ein Weg. Ja, also praxisnahe Konzepte entwickeln, Best-Practice-Beispiele zusammenzusetzen, zu stellen und den Austausch zu fördern und zu unterstützen. Ja. Und damit, haben wir eine ganze Reihe von Musterkonzepten entwickelt, die Stadtwerke haben können. Und wir kaufen zum Teil auch ab von anderen Stadtwerken, wenn die beispielsweise eine Vertriebsunterstützung im Kundenservice aufgebaut haben,
Und Tool schon investiert dazu. Haben.
Und genau, so. Das kaufen wir dann ab und stellen das anderen halt dann auch häufig kostenfrei zur Verfügung.
Jetzt hätte ich noch eine Frage. Achso, bei diesen Musterlösungen. Mir fällt da natürlich immer, oder ist es jetzt aufgefallen beim Post-EEG, da gab es ja auch immer so Unsicherheiten, ne? Wie läuft jetzt diese gesetzliche Regelung, wie ist das jetzt? Und du siehst dann halt manchmal, wenn du auf diesen Stadtwerken guckst, die gleiche Formulierung bei denen auf der Seite. So, ne? Das finde ich dann manchmal aber immer so ein bisschen schade, wenn man nicht sagt, wenn man gar nicht erkennt, dass irgendjemand auch, dass das mein Stadtwerk ist und das ist irgendeine, ne, das ist, also ich finde, da fehlt so ein bisschen diese Differenzierung weg, wo immer alle sagen, mein Stadtwerk hier zu Hause und die kennen mich und es ist regional, aber nehmen alle denselben Mustertext, den sie sich vielleicht bei euch dann erarbeitet haben, wo ich dann denke, dann mach doch ein bisschen mehr draus und färbe das so ein, dass es zu deinem Stadtwerk passt. Und oft hast du dann da die gleiche Formulierung, weil es natürlich, ich weiß, wenig Leute, es muss irgendwas drauf und dann wird sozusagen, aber es leidet manchmal die Differenzierung, finde ich auch.
Ich glaube, da kann man aber auch genau genug Beispiele finden, wo es viel Differenzierung gibt. Also wenn du jetzt zum Beispiel in den Ökoenergiemarkt reinschaust, dann kann man daraus ja auch unterschiedlichste Ökoenergieansätze fahren. Also der eine bietet dann beispielsweise, sagt Post-EEG, okay, wozu könnte ich das nutzen? Ich könnte ein Regionalstromprodukt anbieten. Ja. Der nächste sagt, ich biete ein Ökoenergieprodukt nach einem Fondsmodell an. wo ich also einen Aufpreis zahle und den dann in erneuerbare Energien vor Ort oder in Projekte vor Ort investiere. Ja. Also eins unserer Stadtwerke hat da zum Beispiel gesagt, wir investieren diesen Aufpreis in einen, sag ich mal, Art Versuchswald, wo klimaresistente Baumarten gezüchtet oder getestet, wie sagt man, getestet, gezüchtet werden. Die Möglichkeit hat man ja dann, dann gibt es den Nächsten, der sagt, ich möchte was machen, was ganz wenig Arbeit macht und nehme ein Herkunftsnachweisemodell. Also ich glaube, dass es da schon Differenzierungsmöglichkeiten gibt, auch, sage ich mal, im weitesten Umfeld, Post-EEG, Ökoenergien, was anzubieten.
Also vielleicht ist es auch gar kein Problem. So, mir fällt es da nur auf, wenn man in so einem Thema drin ist, man guckt dann mal bei drei Stadtwerken oder vier, wie lösen die das aktuell? Und dann merkt man, das ist alles der gleiche Text. Und dann kann man sich schon sozusagen denken, dass man das dann auch zusammen erarbeitet hat. Vielleicht ist das für die Kunden auch gar nicht so relevant. Und es gibt andere Themen, wie du sagst, vielleicht, wo man das viel eindeutiger spielen kann, dass das sozusagen, dass man es unterschiedlich macht. Aber jetzt bist du wahrscheinlich aber auch nah dran an diesen Stadtwerken und Geschäftsführerin und sprichst, glaube ich, wahrscheinlich in offiziellen Runden, aber auch sozusagen inoffiziell, informell, kann ich jetzt, würde ich mal vermuten, dass du dein Ohr nah dran hast an den Stadtwerken. Und wir hatten das im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angedeutet. Was im Moment gibt es ja diese Preisentwicklung Strom, Gas, wahrscheinlich, was so das hotteste Thema ist sozusagen für diese gesamte Branche. Lustigerweise überlagert das auch nochmal wieder das ganze Klimaschutzding in der Wahrnehmung so ein bisschen.
Absolut.
Ne? Wie siehst oder wie nimmst du das so wahr? Wie, wenn du so die Stimmung zusammenfasst, wie das jetzt so in den letzten Wochen des letzten Jahres und jetzt so ist bei diesen Preisentwicklungen?
Ja, das war ja schon eigentlich eine Preisrallye, die wir da hatten. Also die Preise haben sich ja vervielfacht teilweise, sei es bei Strom, sei es bei Gas. Also die Entwicklung war ja wirklich außerordentlich. Und wer hätte gedacht, dass die Preise zum Jahresende auf solche Höhen ansteigen können? So, das hat natürlich nicht nur seitens der Stadtwerke, sondern auch seitens der Endkunden zu einer Reihe von Herausforderungen geführt. Angefangen bei denjenigen Kunden, die dann von ihrem Discount-Anbieter eine mehr oder weniger rechtlich nachvollziehbare Kündigung erhalten haben und die dann glücklicherweise, das ist ja eine tolle Situation bei uns in Deutschland, dass jeder aufgefangen wird in der Grundversorgung oder Ersatzversorgung und auch ohne nur eine Sekunde Unterbrechung sicher ist, dass er versorgt wird. Und da ist natürlich dann der Punkt oder die Herausforderung, diejenigen Kunden, die jetzt nicht mehr versorgt werden von ihrem Anbieter, dass auch ein Grundversorger, ein Ersatzversorger, also das Stadtwerk, natürlich die Mengen nachkaufen muss am Spotmarkt und da natürlich auch wirtschaftliche Belastungen eintreten.
Ja, dann machen die jetzt diese mehreren, differenzieren sie ihre Grundversorgungstarife sozusagen aus, ne? Also ungewöhnlich, dass sie sich auch in so rechtlich unsicheres Terrain sozusagen damit bewegen, ne? Aber
ich glaube, da hat natürlich die wirtschaftliche Situation, vermute ich, hat für viele Stadtwerke dann Vorrang zu sagen, wie kriege ich jetzt halt die beschafften Mengen auch wirtschaftlich finanziert. Das muss man sicherlich rechtlich noch klären, aber aus meiner Sicht ist das absolut nachvollziehbar, dass natürlich, wenn ich jetzt Kunden, die nicht durch Umzug, sondern durch eine Insolvenz eines anderen Anbieters zu mir kommen und ich muss teuer für diejenigen Strom einkaufen, dass ich das natürlich auch irgendwie tariflich darstellen muss.
Ja, ich würde mir halt nur wünschen, dass man das auch bei dem Klimading jetzt mal, dass man sagt, du, ist jetzt für alle nachvollziehbar, dass wir jetzt hier eine PV-Anlage bauen müssen. Das machen wir jetzt einfach mal. Gut, da gibt es noch ein paar Regelungen, Netzanschluss, irgendwie Gesetze, die dagegen sprechen, aber ich mache es jetzt einfach schon mal. Weil so diese Logik, dass sie nicht immer nur im Wirtschaftlichen greift, dass man da auch mal so einen Schritt weiter geht, als er erlaubt ist, würde ich mich freuen, wenn da sich ein paar mehr auch mal entscheiden, so ein paar Grauräume da zu betreten.
Ja, ich glaube, im Moment merkt man ja auch, dass da die Bewegung auch wirklich reinkommt beim Thema Klimaschutz. Also die Preise, woher auch immer diese Preiserhöhung gekommen ist, da gibt es ja sicherlich viele Gründe für. Aber das gibt uns ja schon mal einen ersten Vorgeschmack darauf, wie sich im Rahmen der Energiewende die Energiepreise dann auch verändern werden. Nämlich sie werden ansteigen, vor allen Dingen im Bereich der fossilen Erzeugung. Und da merken wir jetzt halt auch wieder, ne, wie diese klassischen Themen der Energieeffizienz jetzt wieder wichtig werden. Ne? Wie ich auch merke, dass wir mehr und mehr Stadtwerke haben, die zu uns kommen und das Thema Klimaschutz Klimaschutz besprechen möchten, sich Treibhausgas bilanzieren lassen wollen. Also ich nehme wahr, dass da schon Bewegung drin ist und dass es auch dringlicher wird, das Thema.
Aber wie ordnen die das deiner Meinung nach ein? Also da versuchen jetzt ja viele ihre Geschichten drauf zu packen, ne? Sozusagen. Man könnte jetzt sagen, gut, die Preise sind so hoch, also die Klimaaktivisten sagen, ja, weil 30 Jahre halt gepennt mit den Erneuerbaren, ne? Weil erneuerbar, wenn du irgendwann da durch bist und die alle hast, dann hast du halt so quasi null Grenzkosten. Dann sind die Preise wieder sehr, sehr niedrig bis null. So, ja. Und aber diese Argumentation, welche hörst du dann da eher oder welche Einschätzung, warum die Preise jetzt so hoch sind und ob das gut ist oder schlecht ist? Also sagen die Stadtwerke, ja, ist gut, weil die Preise müssen eh dahin, wenn ich dieses ganze Klimading damit reinrechne. Insofern freue ich mich da jetzt mit meinen Kunden zu kommunizieren. Oder sagen die, nee, Mist, ich kann es nicht gebrauchen. Und
ja, also erstmal, welche Faktoren gab es, die sich so auf diese Preissteigerung ausgewirkt haben? Da waren sicherlich ganz viele unterschiedliche. Einmal halt die stärkere Nachfrage nach dem Corona-Lockdown. Dann hatten wir eine lange Heizperiode, weshalb die Speicher schon deutlich geleert waren. Darauf kam dann diese stärkere Nachfrage. Dann hatten wir, ne, das ist auch sicherlich ein Punkt, weniger Einspeisung aus erneuerbaren Energien im letzten Jahr, windschwächeres Jahr. Mhm. Auch in manch anderen Ländern, Brasilien, ja eine Dürre, wo dann die Wasserkraftwerke nicht mehr in der Form bedient werden konnten, wie es vielleicht im Vorjahr war. Mhm. CO2-Preis, der ja auch noch mit hinzugekommen ist ja auch sicherlich wichtig. So, es ist definitiv politisch gewollt, dass weiterhin der Preis steigen wird. Ob sich jetzt jeder da so einen hohen Preis gewünscht hat und sagt, ja, das finde ich ist eine gute Entwicklung, das sehe ich jetzt, also vermute ich nicht.
Also viele sagen ja, ich muss jetzt hier meinen Kunden dann quasi diese unangenehme Nachricht überbringen, die irgendwo in Brüssel, in Berlin, wo auch immer sozusagen in Gang gebracht wurde. Und ich bin jetzt der oder diejenige, die sich jetzt vor meinen Bürgerinnen da irgendwie hinstellen muss und sagen muss, so, es wird teurer aus folgenden Gründen, fragt mich bitte alles dazu, also stellt sich ins Feuer sozusagen. Das ist natürlich.
Aber da bin ich ja auch irgendwo, wie du gerade sagtest, auch, man muss es einfach mal machen. Und das bietet ja jetzt auch, sage ich jetzt mal aus Stadtwerke-Sicht, auch viele Chancen. Da kommen jetzt neue Kunden rein, denen sie auch Angebote machen können, auch über Ökoenergieprodukte und wo auch ein Versorger sich jetzt als verlässlicher Partner aufstellen kann. Mhm. Also auf der einen Seite haben wir natürlich, dass es ärgerlich ist, dass die Preise steigen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es wird sich, also ich vermute, dass die Preise sich, dass wir sie erstmal auf einem höheren Niveau haben werden als vor der Pandemie und dass wir jetzt alle nach Lösungen suchen müssen, wie wir das am besten gestalten. Also im Sinne auch der Energiewende Tipps geben für Energieeffizienz, ein Stadtwerk sich auch weiterentwickelt, nicht nur als Versorger, sondern auch als Berater, als Umsorger und vielleicht auch als Klimaberater in irgendeiner Form. So, und diese Chance kann ich jetzt auch ergreifen und da auch positiv reingehen und sagen, jetzt habe ich die Gelegenheit, entsprechend mich da zu positionieren, auch als klimabewusstes Unternehmen, das in die Nachhaltigkeit investiert.
Genau, und da kommt man dann, aber wenn man das dann machen will, sozusagen als so ein Stadtwerk, dann kommt gleich so das nächste Problem, wo man dann sagen muss, ja, wo kriege ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich stelle komplett um auf erneuerbare Energien, ne, mache keine Zertifikate mehr, fossil sowieso nicht. So, das ist jetzt auch ein großes Thema, was ich so wahrnehme, dass alle sagen, ja, okay, dann jetzt, wo sind jetzt die Flächen für Wind, für PV, wo kriege ich das her? Gibt es noch Parks oder haben die Großen das alle sozusagen weggekauft und schon quasi die ganzen Menschen, die Land haben, haben die das alles schon irgendwie verpachtet. Wie siehst du das Thema? Merkst du das auch, dass alle jetzt so langsam gucken, wo sind Flächen?
Ja, also das nehme ich definitiv auch so wahr. Und da sind natürlich viele private Anbieter auch unterwegs in fast allen Regionen Deutschlands, um zu gucken, gibt es noch Flächen für große PV-Anlagen, Freiflächenanlagen. Ja. Und ich glaube, gerade halt im Osten Deutschlands, wo halt auch sich das Klima auch spürbar für die Landwirte verändert, wo es trockener wird, macht es Sinn, sich Gedanken zu machen über eine alternative Nutzung in Form von halt solchen großen PV-Anlagen. Und schön ist, dass man ja auch diese Flächen dann halt teilweise auch doppelt nutzen kann, nicht nur für die Stromerzeugung, sondern vielleicht auch noch für Nutztierhaltung, also sprich Hühner kann man da
Leine
halten. Ne?
Ja, genau. Die da so drunter laufen können.
Genau.
Macht ihr denn sowas in der ASAF auch? Gibt es da auch so einen Arbeitskreis, ja, PV-Flächen finden, so in Anführungsstrichen so oder so?
Es gibt einen Arbeitskreis, der sich beschäftigt mit Photovoltaik, mit Post-EEG und allen Fragestellungen, die damit zusammenhängen, auch mit Speicherung. Aber wir suchen als ASEF nicht nach Flächen oder projektieren Anlagen. Das machen wir nicht.
Okay, ja, was macht ihr dann da in dem Bereich sozusagen dann? Also so Grundlagen legen oder was? Wie weit begleitet ihr sie aufs Pferd, wie du vorhin gesagt hast?
Genau, also was gibt es beispielsweise für Ansätze, im Bereich Photovoltaik, die jetzt über die vielleicht auch Stadtwerke nachdenken.
Ja, so da gibt's technologische jetzt verschiedene.
Genau, Sitze, also zum Beispiel, dass ich Parkflächen mit Solaranlagen überdachen kann. Ja, ja. Wer macht das? Wer bietet das konkret an? Ja. Wer hat das schon ausprobiert? Welche Chancen, vielleicht auch welche Fallstricke kann es dabei geben? Ne? Ja. Das ist so eine Fragestellung, die wir jetzt kürzlich mal betrachtet haben.
Oder Baggerseen, ne? Irgendwie so, kann man da was drauflegen, so Floating PV oder so. Ne?
Genau. Also wir suchen dann mehr nach Ansätzen, die jetzt sich nicht mehr im Forschungsbereich befinden, sondern die tatsächlich wirtschaftlich umgesetzt werden können und da, wer damit schon Erfahrung gemacht hat und wie man das entsprechend tun kann.
Ja, das ist cool. Wo du sagst, Forschung, das triggert bei mir noch was, weil du vorhin auch nochmal gesagt hast, ja, viel Smart City und so. Smart City-Themen macht ihr auch, oder? War richtig,
genau.
Ne?
LoRaWAN, ja.
Ja, ich kann irgendwie dieses Wort Reallabor, kann ich gar nicht mehr hören. So, da werde ich richtig aggressiv. Das wollte ich mal mit dir diskutieren kurz. Weil ich finde es ja gut, wenn man aufhört, irgendwie so rumzuforschen, immer, sondern mal sucht, so was funktioniert jetzt irgendwo und rollt es dann aus. So habe ich jetzt den Ansatz eben von dir verstanden. Mhm. Ich frage mich immer, warum im Smart City Bereich, ich habe den Eindruck, es muss immer alles nochmal wieder untersucht werden, auch so in ganz langen Reallabor-Forschungsprojekten, so auf 3 Jahre dann irgendwie angelegt, jetzt übertrieben gesagt, um zu schauen, ob jetzt dieser Sensor irgendwie geil ist oder nicht. Anstatt jetzt den zu suchen und den quasi in der ganzen Stadt sozusagen auf Krampf auszurollen. Nimmst du das auch so wahr? Bin ich da nur so ein bisschen scharf? Oder ich habe immer den Eindruck, hör doch mal auf mit diesem ewigen Modell, Reallabor, Kommunen, Forschungsprojekt, so Alibi-Veranstaltungen. So.
Jetzt muss ich dir sagen, dass wir als ASEF auch in Forschungsprojekten und Reallaboren aktiv
ja,
sind.
Ja, genau, sag doch mal, warum das geil ist trotzdem.
Oder und was von daher bin ich da vielleicht ein bisschen positiver eingestellt, als du das bist. Ja, für mich ist es eine schöne Möglichkeit, halt auch diese Verbindung zwischen der Wissenschaft und der Anwendung, das halt herzustellen. Und das ist halt auch gerade so eine Rolle von einem Netzwerk, dass man sagen kann, wir können Erkenntnisse, die in der Wissenschaft oder in der Forschung entstanden sind, dann halt auf 300 Stadtwerke ausrollen. Ne? Aber wir merken auch, was wir machen ist, und das ist nämlich die Frage, wo forscht man? Es muss eine Relevanz haben, ne? Für ein Stadtwerk. Also ASEF ist ein Netzwerk aus 300 Stadtwerken, also muss es eine Relevanz haben für die Stadtwerke, die in unserem Netzwerk sind. Dann ist das, also wir hatten zum Beispiel ein Thema, da ging es um Energieaudits und wie kann ich diese Durchführung oder Erstellung von Energieaudits digitalisieren? So, und das finde ich ist dann schon wieder ein spannender Ansatz bei einem wiederkehrenden Turnus oder bei einer wiederkehrenden Aufgabe, da halt zu gucken, wo ich da halt auch Effizienzen heben kann. Und das war beispielsweise ein Projekt, wo wir dran sind. Jetzt zukünftig werden wir an einem Projekt teilhaben, wo es um Messkonzepte geht, moderne Messeinrichtungen und Messsysteme. Und da werden wir dann auch dabei sein und das mit Stadtwerken zusammen untersuchen.
Ja, mir fällt natürlich auch mal jetzt kein geiles Beispiel ein, wo ich sage, aus dem Smart City-Kontext, wird das jetzt irgendwie noch groß erforscht, aber so, keine Ahnung, irgendwie die Straßenlaterne mit WLAN ausstatten. So denke ich immer, also manchmal habe ich den Eindruck, was erforscht ihr da doch? Nehmt doch einfach die Millionen jetzt, ja klar, ich weiß ja auch nicht woher, aber rollt es einfach aus in ganz Köln. Ich will die überall sehen und nicht nur in der Steigerwald-Siedlung seit 10 Jahren, wo dann hingezeigt wird, hier, guck mal, das könnte man so machen. Sag ich, ja, aber warum sehe ich das hier nicht in der ganzen Stadt seit gestern so? Klar, die sagen dann, ja, wir haben das dann, oft wird es dann so gefördert, da gibt es dann Geld, da kann man es ausprobieren, aber es fehlt dann einfach das Geld, um es auszurollen. Da wird dann gesagt, ja, aber da müsste es dann irgendeinen Fonds geben für irgendwas, der, damit mir jemand das Geld dann gibt, weil da kein echter Business Case dahinter hängt und so, ne?
Ja, Förderung ist immer ein ganz ein großes Thema an verschiedenen Stellen. Und wenn man jetzt mal, wenn ich jetzt mal den Bogen schlage in einen anderen Bereich, wo du gerade sagst, warum macht ihr das nicht einfach? Wenn ich mal in ein ganz anderes Feld reingehe, zum Beispiel neue Wärmekonzepte, also sprich Heizungskonzepte auch für den Endkunden, da haben wir ja auch eine Menge neuer Möglichkeiten, hybride Gasheizungen zum Beispiel auszuprobieren, die auch einen erneuerbaren Energienanteil haben. Ja. Für viele lohnt sich das nur, wenn das gefördert wird. Und ohne die Förderung glaube ich, dass viele Menschen diese Heizungskonzepte nicht einsetzen würden. Mhm. Und von daher hat es schon, finde ich, auch seine Berechtigung und seinen Sinn, über Förderung nachzudenken. Man kann sich jetzt immer fragen, an welcher Stelle ist es am effektivsten. Aber gerade bei solchen Themen, die halt vielleicht ohne Förderung nicht wirtschaftlich darstellbar sind, ist das ein toller Anreiz, dann halt solche neuen Konzepte auch wirklich auf die Straße zu bringen.
Ja, es ist natürlich, der Druck ist natürlich dann, man kann nach Förderung dann immer schauen, aber man sucht, glaube ich, auch dann auch, jetzt ist so eine doofe Vermutung, aber auch nicht so richtig hart und lange nach dem Geschäftsmodell sozusagen und versucht es irgendwie für sich nutzbar zu machen, indem man irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt die, kann man ja auch manchmal schwer als dieses Stadtwerk, das auch in diesem in der ganzen Gemeindeordnung ja ein öffentliches Unternehmen ist. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich mache jetzt diese WLAN-Straßenlaternen, Timo, aber weil wir ja kein Geld haben, sind die halt gesponsert von der Privatwirtschaft und die sind halt alle irgendwie mit Werbung vollgeballert. Ne? So wird das vielleicht Elon Musk machen, der sagen, ist mir doch egal, ich mache das jetzt und hole mir das Geld dann von denen. Geht ja nicht. Oder ich verkaufe die Daten über Helligkeit und so. Da sind natürlich dann auch Einschränkungen sozusagen da. Ja. Ne? Das ist so, ist mir schon auch irgendwie klar. Ja, okay. So, Förderung zurück, Klimaschutz, hohe Preise. Klimaschutz. Ich meine, ihr seid damit gestartet, aber jetzt habt ihr nochmal das ein bisschen revival sozusagen, das ganze Thema. Ja, ne? Weil ihr diese Klimaschutz, wie nennt ihr das?
Initiative, Stadtwerke-Initiative Klimaschutz haben wir gegründet. Und alles hat irgendwie damit angefangen, dass wir erste Anfragen hatten, wir müssen was tun zum Thema Klimaschutz, wir müssen uns als Stadtwerk bilanzieren. Und da haben wir schon vor Jahren mit dem ersten Stadtwerk
Ihr seid es doch aber schon seit 30 Jahren. Ihr tut doch seit, will man jetzt mehr oder anders machen?
Ja, vielleicht auch, was ich auch vorhin erzählt habe, viele Jahre lang war es schwierig, damit die Türen zu öffnen mit Thema Klimaschutz, Treibhausgasbilanzierung. Und jetzt ist die Dringlichkeit und der Druck gestiegen. Und jetzt merken wir halt, wenn wir an der Tür eines Geschäftsführers klopfen, dass die Tür geöffnet wird und wir als ASEF da Termine bekommen und dann tatsächlich halt Stadtwerke sagen, komm, und nicht nur eins, wir müssen uns Treibhausgas bilanzieren und das haben wir gemacht. Und da kamen mehrere Stadtwerke zusammen und die sich auch ausgetauscht haben und haben dann überlegt, also aus der Stadtwerke-Gruppe heraus, aus diesem Arbeitskreis, können wir nicht irgendwas zusammen machen, uns zusammen bilanzieren oder Wissen austauschen und gemeinsam aktiv werden? Und was ist daraus geworden? Das ist halt diese Stadtwerke-Initiative Klimaschutz, wo jeder Teilnehmer zusagt, ja, ich bilanziere mich nach einem bestimmten Standard, ich lege das offen, ich ermittle eine Strategie, wie ich mich dekarbonisiere und prüfe die auch einmal jährlich, setze Maßnahmen um und bin damit Teil der Initiative und treffe mich mit den anderen Stadtwerken, um da entsprechend Erfahrungen auszutauschen.
Mhm. Wenn du jetzt sagst, du kriegst jetzt Termine bei den Geschäftsführern und stellst es davor oder ihr, was sind denn, wie gehen denn die Gespräche so los? Ja, wir haben jetzt auch einen Grünen im Aufsichtsrat und müssen das jetzt machen. Oder hier, meine Tochter hat gesagt, Papa, wenn du jetzt hier nichts veränderst, dann kündige ich dir die Freundschaft.
Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, warum ein Stadtwerk sich jetzt da entscheidet, eine Treibhausgasbilanz zu erstellen. Was wir halt kommunenseitig feststellen, ist, dass jetzt richtiger Ehrgeiz bei den Kommunen aufgetreten ist, das Thema Treibhausgasneutralität nach vorne zu bringen. Und in Deutschland wollen wir ja bis 2045 treibhausgasneutral sein. Und da gibt es ja wirklich jetzt ein, wie soll ich sagen, fast schon ein Wettrennen, wer da noch früher und noch früher. Und da ist ja von, weiß ich nicht, Jahre 2035, manche wollen sogar schon 2030 schaffen. Und aufgrund dessen sind die Stadtwerke ja da direkt eingebunden. Und darum glaube ich, dass da jetzt mehr aktuell mehr passiert als in den vergangenen Jahren.
Aber gibt es auch da so richtige Begegnungen mit so, wo du sagst, so richtige 1,5-Grad-Aktivisten sozusagen, die sagen, ja, natürlich. Warum machst du das? Also so richtig, wo du merkst, dass die meinen es jetzt ernst und
Absolut. In vielen Aufsichtsräten der Stadtwerke, ich sitze selber auch in einem Aufsichtsrat, merkt man, dass da auch ein ganz hohes persönliches Interesse herrscht bei den Aufsichtsräten, die sagen, so, wir müssen das vorwärts bringen, wir müssen einen Schritt tun, um die Energiewende zu unterstützen, um treibhausgasneutral zu werden. Also die machen das also wirklich aus tiefster Überzeugung. So, und das stelle ich nicht nur fest in den Aufsichtsräten, sondern auch in den Instituten, die uns unterstützen oder mit denen wir uns auch austauschen, aus tiefster Überzeugung zu sagen, so, wie kriegen wir denn die Wärmeplanung für 2040 hin oder wie soll die da aussehen, was für ein System verfolgen wir da? Und eben, also das wird immense Anstrengungen ja auch erfolgen. Ne,
erfordern. Und wie hart wird das diskutiert? Weil du bist ja ganz schnell dabei, dass es nur noch so wenig Zeit ist, zu wenig Geld. Es geht ja sofort um Geld. Eigentlich muss ja ein Stadtwerk anfangen so, es müssen Millionen ausgegeben werden, die ich der Stadt nicht mehr gebe oder die irgendwo herkommen müssen. Oder es müssen auch Leute, sag ich mal, diese EY-Studie hat ja das, die ziehe ich da mal ein bisschen ran, über Kommunen, Stadtwerke im Kampf gegen den Klimawandel, wo dann immer noch gesagt wird, immer noch sehr silodenkenmäßig, sehr abstimmungsintensiv das alles. Wie hart wird da wirklich gestritten, auch die Strukturen zu verändern, auch die Geldflüsse zu verändern? Wird da auch richtig sozusagen ans Eingemachte gegangen in diesen Diskussionen? Nimmst du das wahr?
Also das ist unterschiedlich von Person zu Person, aber ich habe wahrgenommen, dass es da doch zum Teil auch sehr deutliche Diskussionen gibt, dass es da eine Reihe von kommunalen Vertretern gibt, die das wirklich vorantreiben, also richtig intensiv. Wo natürlich jemand, der halt als Geschäftsführer von einem Stadtwerk dann sagt, so, das muss ich auch irgendwie noch wirtschaftlich darstellen können oder schau einfach, dass es Auswirkungen hat auf die Rückflüsse, die an die Kommunen gehen. Ne? Also es wird irgendwo, muss man den wirtschaftlichen Aspekt berücksichtigen, aber da ist der Wunsch da in vielen Kommunen, da wirklich aktiv die Energiewende da zu unterstützen und neues Konzept aufzusetzen, zum Beispiel für die Wärmenetze.
Ja, Wärmenetze ist ja so ein Beispiel. Ne? Du sprichst jetzt dieses Thema an, im Bestand, überall diese Gasheizungen. So, was mache ich? Muss ich das jetzt alles rausreißen? Ich bin auch so ein Bestandskunde mit hier. Ja. Ich wohne in Köln, eine Mietwohnung, da ist ein Gasbrenner drin. Und gerade letztens hatte ich dieses Gespräch. Da wurde das Ding wieder gereinigt und habe ich es auch so nur komisch so gefragt, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Energiewende und mit dem Gas? Und dann sagt der Typ dann halt, der Installateur, ja, bis 29, da können Sie noch Gas benutzen und dann kaufen Sie einfach 29 noch einen Gaskesselbrenner wieder, liebe Vermieterin, und dann läuft das wieder 10, 20 Jahre. Also, wo du denkst, aha, okay.
Das war nicht das, was du wolltest, ne?
Nee, warum hat er nicht gesagt, ja, es gibt diese Förderung für Wärmepumpen und das geht auch so und so, und das ist alles ganz so.
Genau, ich glaube, man ist das, also ganz wichtiger Punkt, den man da machen, den du auch machen könntest, ist dir zu überlegen, ne, welche Sanierungsmaßnahme macht jetzt eigentlich am meisten Sinn, ne, um halt einen Beitrag da zu leisten, um weniger CO2 auszustoßen. Da kannst du ja so einen individuellen Sanierungsfahrplan dir anfertigen lassen, der ja auch gefördert wird. Daran kann man nochmal genau gucken, was macht in deinem Bestandsgebäude denn jetzt Sinn? Weil das, was am sicherlich umweltfreundlichsten und nachhaltigsten Sinn machen würde, die Wärmepumpe, lässt sich ja wahrscheinlich in deinem Bestandsbau oder in einer Mietwohnung, die in Köln sind ja viele Gebäude in den 50er Jahren errichtet worden, wahrscheinlich nicht umsetzen.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es geht oder nicht. Oder
Herausforderung ist ja häufig dann bei den den Wärmepumpen, dass die eine ganz niedrige oder eine deutlich niedrigere Vorlauftemperatur haben.
Ja, stimmt. Ja. Ne, und ich habe diese gusseisernen Heizungen hier, die lachen, wenn diese Temperatur so angeschwommen kommt und sagen dann so, ja, soll ich das jetzt ein bisschen wärmer machen?
Genau, und dann denkst du, oh, das ist immer noch nicht warm hier. Was wir halt brauchen, sind dann Flächenheizungen, also sprich Fußbodenheizungen, was sich natürlich auch nicht mal so eben im Bestand umsetzen lässt. So, das heißt, in Bestandsgebäuden, gerade in dicht besiedelten Gegenden wie in Köln, ist es halt eine Herausforderung mit den Wärmepumpen. Also was ist die Alternative? Und da kommt man halt zu diesen Möglichkeiten, dass man sagt, okay, ich will keine reine Gasheizung mehr haben, sondern so eine Hybridform, wo ich zum Beispiel Solarthermie mit einbinde und damit halt einen Beitrag A mache, um die Emissionen zu reduzieren, B, förderfähig bin und C, trotzdem noch meine gewünschte Wärme in der Wohnung dann erreiche. Ne?
Mhm. Ja. Naja, klar, das kostet natürlich alles Geld. Meine Vermieterin sagt dann auch, die hat nur dieses Haus. Sie hat jetzt keinen, und das ist halt, wo kommt die Kohle jetzt her? Da ist es wieder dieses Förderungsthema. Im Ahrtal, wenn alles kaputt ist, dann müssen eigentlich Leute vom Bund mit dem Geldkoffer quasi kommen und sagen, hier, du hast ein Haus, 100.000, mach. Jetzt hier ganz unbürokratisch schiebe ich dir rüber, baue das bitte jetzt um. Und ja, du musst diese Bazooka, glaube ich, da auch anlegen.
Es gibt ja auch einfache Wege, da jetzt erstmal reinzustarten, sich beraten zu lassen, sich informieren zu lassen. Das kannst du ja, da gibt es ja die Energieeffizienzexperten von der DENA, Deutschen Energieagentur, die dir helfen, unabhängig. Du kannst auch tatsächlich zu deinem Energieversorger gehen, dich da nochmal unterstützen lassen. Aber ich glaube, der erste Schritt und der wichtigste ist, sich beraten zu lassen, weil das ist ein Dschungel aus verschiedenen technischen Möglichkeiten, Fördermöglichkeiten. Und ich glaube, das ist definitiv der erste Schritt, der da hilft.
Hast du eigentlich diesen Film gesehen, diesen Don't Look Up? Jetzt über die Weihnachtstage oder so?
Ja, jetzt kürzlich erst, vor ein paar Tagen. Ich hatte allerdings eine kleine Lücke in der Mitte, die ich nicht gesehen habe.
Ja, aber gut, das kenne ich. aber war es bei dir auch so? Ich dachte erst, ja, so ein Emmerich-Film irgendwie so, hab da gar nicht groß gelesen, dachte, ja, Katastrophe, ein bisschen piff, puff, bam, und war dann ganz überrascht, dass es eigentlich so ein bitter ernste Satire-Ding war über dieses Meteoriten-Thema. Siehst du das? Ja. Also da gibt es dann natürlich Artikel drüber, was das, also ist das so, ist das nicht so, ist das die traurige Realität? Weiß ich, ich war schon ein bisschen gedaunt, muss ich sagen, also weil das ja so bitter, bitter auf den Punkt gebracht hat, was sicherlich auch hier bei uns passiert, wie Interessensgruppen, Lobbyisten das jetzt alles framen und ihre Geschichten links und rechts erzählen, war schon zu echt,
war sehr real und ernüchternd. Ne? Genau, also ich war auch nachdenklich, als ich den Fernseher quasi abgeschaltet habe und sehe es natürlich erstmal als eine Satire auf die amerikanische Gesellschaft, aber ich glaube, dass man halt auch einiges auf Deutschland übertragen kann. Der Meteoriteneinschlag, der in dem Film dargestellt wird, kann natürlich irgendwie ein Vergleich sein oder eine Metapher sein für den Klimawandel, der uns bevorsteht, über den alle reden, aber wo halt einfach nicht genug getan wird, um es zu verhindern. Das habe ich auch so wahrgenommen und erstaunlich auch, wo dann tatsächlich, das fand ich auch nochmal sehr spannend in dem Film, wer welche Rolle, wo halt dann tatsächlich die Macht liegt, wer entscheidet, was passiert, ne, und welche Einfluss dann auch Technologiekonzerne haben.
Und dann bist du natürlich schnell wieder in dieser Verschwörungsecke, aber unabhängig davon, von dieser Hardcore-Verschwörungsschwurbelei, gibt es ja schon auf jeden Fall Leute, die im Hintergrund ein paar Fäden ziehen, sage ich mal, und auch sozusagen nicht immer im Interesse der Allgemeinheit, sage ich mal. Ne? Und
da ist man natürlich schnell auf dünnem Eis. Ne?
Ja, aber gut, ich weiß nicht, auch denke ich, alt genug zu wissen, dass im Großen und Ganzen alles schon so in Ordnung läuft, aber dass auch so ein paar Menschen auf dieser Welt ein paar andere Hebel noch in der Hand haben, von dem man lieber nicht wissen möchte, wo die würde sozusagen hinführen. Aber ich war auch so ein bisschen gedownt, es gibt natürlich auch andere Filme, die das so ein bisschen wieder sozusagen ableveln irgendwie oder so ein bisschen in die positive Richtung gehen. Aber das hat mich schon ein bisschen gedownt und auch ein bisschen misstrauisch gemacht. Immer, wenn man sich jetzt auch eine Meinung bilden will über das, was da draußen gesagt wird. Brauchen wir Gas, Kraftwerk oder nicht? Und ich meine, ich bin jetzt in dieser Branche, aber ich traue mir immer noch nicht zu. Vielleicht habe ich auch nicht genug Arbeit noch investiert, um mir das Zahlenmaterial selber zu erarbeiten und zu sagen, brauchen wir jetzt Gaskraftwerke oder nicht? Und irgendwie jedem, der irgendwie sagt, links rum oder rechts rum, gucke ich erstmal, aus welcher Ecke kommst du eigentlich? Und bin eigentlich erstmal misstrauisch und sage, das sagst du doch nur, weil du Interessensvertreter X oder Lobbyist Y bist. Geht dir das ähnlich oder hast du da ein festeres Bild?
Ob man Kernkraft braucht als Übergangstechnologie, da mag ich selber auch ein dickes Fragezeichen hintermachen. Ja.
Gas?
Mein Eindruck, ja genau, was Gas angeht, da gibt es so viele, glaube ich, Studien und auch Erkenntnisse, die gesammelt worden sind. Das ist mir persönlich schon sinnvoll erscheint, auch für einen Übergangszeitraum halt in Gaskraft oder in Gas zu investieren. Und auch wieder, um es aufs ganz Kleine runterzubrechen, verzichte auf deine Gasheizung jetzt sofort. Was machst du dann alternativ?
Ja, genau. Ja, das liegt irgendwie so, ich gebe zu, dass wenn man so ganz versucht, ganz vernünftig zu sein, wahrscheinlich braucht man es schon, so wie du sagst. Aber dann, wenn jemand sagt, ja, von den erneuerbaren Verträgen, so, ja, aber wenn wir jetzt Vollgas geben, das geht schon. Wir müssen, es ist immer so eine Mauer im Kopf. Also, und wir haben halt lange gepennt und jetzt aufholen und gibt nicht gleich das Ziel dran sozusagen. Dann denke ich auch mal, ja, stimmt eigentlich auch. Und also, das ist manchmal.
Also, und ja, es ist ja auch richtig, dass super viel getan wird, ne? Also, es gibt total viele spannende Technologien, mit denen, die man auch jetzt auch im privaten Testen ausprobieren kann, du kannst dir auch eine Brennstoffzelle als Heizung einbauen lassen. Die Möglichkeiten gibt's, ne? Und da ist auch vielleicht auch deine Risikofreude gefragt. Was sagst du? Ist eine Brennstoffzelle dein Weg? Würdest du das ausprobieren? Und damit kannst du ja auch einen Beitrag leisten. Also ich finde, man kann schon einiges auch am eigenen, sag ich mal, am eigenen Haushalt so als kleines Reallabor ableiten und da einfach mal gucken, okay, was kann ich selber tun? Ich will kein Gas mehr nutzen. Was kann ich selber tun, um das zu ändern? Und da finde ich, stößt man auch auf ähnliche Herausforderungen bei den Fragestellungen.
Ja. Ihr schreibt da, ne, Fokusthema Klimaschutz und das fand ich ein interessanter Satz, den ihr da raushaut. Ihr wurdet dann gefragt, warum beschließt die Initiative nicht, Treibhausgasneutralität zum Zeitpunkt X zu erreichen? Mhm. Ne? Die Frage ist ja so, wahrscheinlich in euren, als ihr diese Initiative aufgebaut habt, habt ihr jetzt nicht gesagt, wir wollen jetzt alle Stadtwerke, die da drin sind, wollen, um 1,5 Grad zu schaffen, haben wir mal kurz durchgerechnet, müssen wir ab dem Jahr quasi auf Null sein. Was war da so die Motivation oder dahinter? Weil das finde ich jetzt auch ein wichtiger Punkt. Wie ernst nimmt man das und wie ernst trackt man das und so?
Ja, also die Gruppe der Stadtwerke, die sich bei uns versammeln, das ist sehr heterogen. Das heißt, wir haben von der Rheinenergie in Köln oder der Energie in Nürnberg sehr, sehr große Vertreter einerseits drin, aber auch ganz kleine Stadtwerke hier. In Köln gibt es, im Umland von Köln gibt es zum Beispiel die Stadtwerke Kerpen. Und wie schaffen wir es, die alle unter einen Hut zu bekommen? So, und vielleicht kann man von einem kleinen Stadtwerk, wo nur, sage ich mal, eine Handvoll Leute arbeiten, auch nicht die gleichen Anforderungen stellen wie an einen großen regionalen Versorger. Und wichtig ist aus meiner Sicht, dass sich alle auf den Weg machen und erste Schritte in die Wege leiten und Maßnahmen definieren. So. Und da haben wir halt unterschiedliche auch Möglichkeiten, die den einzelnen Unternehmen zur Verfügung stehen. Und um auch da niemanden auszuschließen, war es für uns wichtig, da zu sagen, okay, jeder geht vor nach seiner Fähigkeit, nach seinen Stärken und nach seinen Möglichkeiten, muss aber nachweisen, dass er was tut, ne? Also es reicht nicht nur, eine Bilanzierung aufzustellen. Jeder Teilnehmer muss klar sagen, wir haben eine Strategie aufgestellt und wir sparen Emissionen ein, ne? Also es reicht nicht nur zu sagen, wir gucken uns das mal an, sondern jeder, der teilnimmt, verpflichtet sich auch, Maßnahmen umzusetzen.
Aber keine Ziele. Also ich meine, beim Wirtschaftsplan wirst du ja auch nicht sagen, komm, lass mal keine Gewinnziele definieren oder Umsatzziele, aber jeder sollte mal was machen im Vertrieb. Das machst du da ja auch nicht. Also ist es nicht auch für jeden, also ist es nicht auch unbedingt wichtig, dass du nicht in so eine Situation reinkommst oder in so eine Erklärung, dass man immer sagen, ja, wir machen ja schon so viel, aber wenn du das unterm Strich alles zusammenziehst und guckst, wie viel Budget ist noch da und wie viele Jahre, ist es halt nichts. Also es ist halt, bringt nichts, dass man da auch immer so eine Messlatte mal anlegen kann. Nee, das ist zwar eine gute Idee, Aber wir sollten mal nach anderen Ideen suchen, weil das damit kommen wir nicht zum Ziel, dass man dieses Ziel irgendwie auch.
Kürzlich einen Vortrag von dem Wettermoderator Sven Plöger, der auch berichtet hat über Klimaveränderungen und so weiter. Und da ging es auch um die Frage, was bringt mir das denn? Oder was bringt das denn überhaupt? Und wenn man schaut, wer alles das, also wie viele Staaten Einfluss haben auf die CO2-Emissionen weltweit, dann ist, glaube ich, im Schnitt macht jeder Staat 2% aus am Anteil. Und auch wir haben dann unsere 2% Anteil und aber auch jeder. Und dann, wenn man die Summe am Ende über alle 2% bildet, erreicht man ja doch was. Und das fand ich eigentlich einen sehr ermutigenden Ansatz, dass man nicht sagt, ich bin jetzt ernüchtert und was bringt das überhaupt, sondern dass auch wenn ich bei jedem Stadtwerk 2 kleine Maßnahmen zusammenzähle und wir haben 300 Stadtwerke in unserem Netzwerk, dann ist das schon mal deutlich mehr, als wenn man gesagt hätte, wir warten mal ab, was kommt. Also von daher finde ich, macht es schon Sinn, zu ermutigen, kleine Schritte zu gehen und die tatsächlich zu gehen, als wenn man sagt, wir machen ein ganz hohes Ziel und wir haben nachher keine Mitglieder in der Initiative.
Ja, das ist so. Aber wenn du,
Timo, ich kriege dich nicht so abgeholt, habe ich das Gefühl. Nee,
ich überlege da einfach so, es ist ja wie, weiß ich, wie soll ich es vergleichen? Also es gibt ja nun mal dieses 1,5-Grad-Ziel und das kritisieren ja auch viele an der Bundesregierung, dass sie nicht mal so ein Budget rausgehauen haben. Sagt, das ist jetzt noch unser Budget und dann könnte man jetzt ja eben sagen, okay, wenn das in Deutschland das Budget ist, dann wie kriegst du jetzt einen Anteil dann auf die 300 Stadtwerke oder die Stadtwerke, die bei euch sind? Irgendwie musst du es ja runterbrechen. Du musst ja mal die echte Zahl kennen und dann kannst du das vielleicht auch unter den 20, 30 Stadtwerken mal so aufteilen und sagen, okay, die größeren machen so und so viel, aber es man möchte, glaube ich, auch immer so ein bisschen ausbüchsen und nicht die Messlatte anlegen, weil man immer sofort sieht, dass so viele Maßnahmen da nicht hinreichen werden, dass man nochmal neu überlegen muss und nochmal radikaler ran muss sozusagen. Ist vielleicht nur so eine Vermutung, aber dass auch ein bisschen Nebelkerzen hier und da auch mal geworfen werden, indem man sagt, man macht ja schon so viel. Und es ist ja nicht nur CO2, ist ja auch Nachhaltigkeit ist ja auch viel mehr noch drumherum und da höre ich dann immer raus, ja, stimmt, aber jetzt nochmal zurück zum CO2, zum dringendsten in den nächsten 7, 8 Jahren. Was machst du da?
Ich würde sagen, ich verstehe die Sorge, die du hast und dass du sagst, da passiert nicht genug. Das verstehe ich absolut. Trotz alledem sehe ich auch viele Projekte, wo man denkt, ah, guck mal, hier ein kleiner Versorger, der setzt jetzt hier in Schleswig-Holstein, der setzt ein riesiges Projekt um zur smarten City oder zu hochenergieeffizienten, modernen, zukunftsorientierten Gebäuden. Und ich glaube, dass wir schon eine ganze Reihe von Maßnahmen und erfolgreichen Projekten, die nicht nur Reallabore sind, dann tatsächlich auch finden können. Da, ich finde, die zusammenzusammeln und die zusammenzuzählen, macht es auch, also da kommt was bei rum. Natürlich können wir mehr machen, natürlich kann noch mehr passieren, aber ich glaube, was dir dann damit auch in die Karten spielt, ist, wir haben jetzt den Druck, die Preise steigen und damit steigt der Druck. So. Und damit wird einfach die Bewegung jetzt schneller werden. Die Maßnahmen werden schneller umgesetzt werden. Also von daher, die CO2-Preise werden weiter steigen. All das wird dazu führen, dass wir automatisch schneller und effektiver dann auch CO2 einsparen werden.
Ja. Ja, heute war ja auch unser neuer Minister, der Herr Habeck, im Spiegel habe ich es gesehen, Sofortmaßnahmen für mehr Klimaschutz hat er ja jetzt rausgehauen, also nach einer ersten Bestandsaufnahme. Ne? Und dann, aber da steht dann auch, dann kommt gleich wieder der Deutsche Städte- und Gemeindetag und sagt, hier dieses Flächenziel mit 2%, das kann man nicht so einfach vorgeben. Ne? Und dann denkst du mal, aber ja, guck mal, da kommt ja jetzt mal so eine Zahl runter, ne? So eine 2%-Zahl, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie aus dieser 1,5 Grad werden jetzt in Deutschland 2% Flächen. Mhm. Und dann ist immer gleich, ja, kann man nicht so vorgeben, ja, dann denke ich, ja, guck doch erstmal, oder warum, ist doch egal, ob es jemand vorgibt oder nicht, aber nimmt die Zahl doch mal und sagt, ja, wenn wir das machen, dann müssten wir, keine Ahnung, mehr so ja und, ne, so nicht so,
Wenn du einen Blick beispielsweise auf die Benzinpreise wirfst und ich hatte heute ein Webseminar zum Thema Treibhausgasquoten im Mobilitätssektor, da ist es ja so, dass die Mineralölkonzerne verpflichtet sind, ihre ausgestoßenen CO2-Tonnen einzusparen. Ich glaube, es sind um 7% ungefähr. Ja. Und wenn sie das nicht schaffen, müssen sie entsprechende Strafgebühren dafür auch zahlen. Und
können sich das woanders aber her wieder
können herholen. Sich das woanders herholen. Ja. So, und die Anteile, was sie da kompensieren müssen oder beziehungsweise auch die Preise, die dann fällig werden, steigen Stück für Stück an. Ja, also man sieht jetzt schon, dass der Spritpreis in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. Und auch das wird unser Verhalten verändern, das wird unsere Einstellung verändern und das wird definitiv zu einer Einsparung führen aus meiner Sicht. Und da ist ja was, wo du jetzt tatsächlich schon ein Gesetz hast, eine Verordnung hast, die dazu führen wird, dass das nicht diskutiert wird, sondern das ist festgelegt, der Preis wird steigen und damit wird auch das Verhalten sich ändern.
Ja, ich meine, positiv jetzt mal wieder gesprochen, merke ich das natürlich auch. Und ich denke auch immer, das ist auch mal dieser Vorwurf, ne, dass man den einzelnen Menschen, die das klimaaktivistisch irgendwie unterwegs sind, sagt, was machst du denn richtig oder falsch? Wo dann so eine Luisa Neubauer sagen, ja, wir müssen es schon irgendwie systemisch ein bisschen verändern. Das muss alles so, das merke ich bei mir auch, es muss überall so ein bisschen, wie bei der Reise nach Jerusalem, beim Parken immer ein Parkplatz weniger pro Jahr. Dass du langsam merkst, es wird komplizierter, es wird teurer. Ohne jetzt da sozusagen, natürlich muss es irgendwie sozial auch abgefedert sein, aber ich glaube schon, du musst durch langsames teurer werden von Fleisch auch, dass du merkst, will ich jetzt schon wieder ein Schweineschnitzel für 17 Euro kaufen oder guck mal hier, diese Auberginen, da kann man eigentlich auch was draus. Das braucht es, glaube ich, schon und immer so ein bisschen weiter pushen und locken und gleichzeitig sozusagen die Einschränkungen hochfahren oder aber auch Alternativen hochfahren und das hätte man natürlich schon vor 30 Jahren anfangen sollen, so ehrlich gesagt, aber...
Genau, und da gibt es aber auch, wenn man jetzt bei den Alternativen wieder ist, kann man ja überlegen, welche Alternative macht jetzt mehr Sinn, wenn wir nochmal einen Blick auf die Wärme werfen, dann kann ich ja sagen, okay, die alten Öl- und Gasheizungen, die kann ich jetzt ersetzen und habe zwei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, ich setze eine Wärmepumpe ein, also mache eine stromgeführte Lösung, oder ich setze auf ein synthetisches Gas oder auf Wasserstoff und schaue, dass ich dort auf diese Art und Weise Wärme erzeuge. Das sind ja so zwei Pfade, die ich gehen kann, um halt klimaneutrale Wärmeerzeugung zu erreichen. Und dann ist die Frage, wir produzieren dann Ökostrom und aus einer KWH Ökostrom, wie viel Wärme bekomme ich denn da? Und wenn ich eine Wärmepumpe nutze, bekomme ich aus der einen KWH Strom ungefähr 3 KWH Wärme. Mhm. Und wenn ich das mit synthetischen Gasen erzeuge, also halt dafür verwende, also Power-to-X mache, dann habe ich ungefähr 0,5 Kilowattstunden Wärme. Also macht es Sinn, sich auch zu überlegen, wie kriege ich die effizienteste Lösung halt tatsächlich, effektivste und effizienteste Lösung dann tatsächlich auch umgesetzt. Ne? Und da sieht man, dass es schon Sinn macht, dann auch stärker über diese Wärmepumpenlösungen nachzudenken. Dann macht es auch Sinn, sich mehr noch zu überlegen, wie kann ich das im Bestand umsetzen? Und da bin ich wieder bei deinen heißgeliebten Reallaboren. Wieso soll man das nicht auch unterstützen, das zu testen und auszuprobieren und zu gucken, was kann ich denn noch weiterentwickeln und anders machen, um halt den Ökostrom, den ich produziere, effektiv oder effizient auch in Wärme umzuwandeln und das auch in Städten wie in Köln, wo dicht besiedelt und Bestand ist, dann halt zu nutzen. Also ich glaube, da haben wir schon noch eine Reihe von Möglichkeiten offen. Wir haben auch schon eine Reihe von Erkenntnissen gesammelt in den letzten Jahren und das alles führt dann auch dazu, wenn man das auch nochmal weiterdenkt, da haben wir kürzlich diskutiert mit einem Kollegen aus dem IFOI-Institut in Heidelberg, die sich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Klimaschutz, Umweltschutz etc. beschäftigen, dann reicht es ja nicht nur auf die Wärme zu gucken, wie ich sie erzeuge, sondern natürlich auch auf die Sanierung. Ich muss meine Gebäude im Bestand sanieren, ich muss sie dämmen, ich muss weitere Maßnahmen noch ergreifen und diese Sanierungsquote muss auch so irrsinnig stark ansteigen. Ja? Die muss sich verzehn- oder verelffachen, um diese Szenarien bis 2045 dann auch tatsächlich zu erreichen. Und da sind wirklich Anstrengungen nötig und da sieht man auch mal, wie weit gefasst dann das alles die ganze Planung sein muss. Und Ja, da haben wir noch eine richtig große Aufgabe vor uns. Und ich glaube, da können wir dann tatsächlich halt auch noch viel Förderprogramme gebrauchen, um halt mehr Menschen auch zu motivieren, Energie einzusparen, nicht nur durch Verhaltensänderungen, sondern halt auch durch aktive Sanierungsmaßnahmen, um dann halt auch neue Heizungstechnologien einzusetzen. Denn wenn man merkt, halt Verstädterung nimmt ja auch zu, dann wird es halt gerade wichtig sein, halt den Bestand da auch entsprechend zu pushen.
Ja, danke, dass du da so ein bisschen gegenhältst und mich da auch mal aus der Ecke so rausholst, weil naja, man, ich finde schon, es ist nicht einfach, man verrennt sich gerne mal, je nach Stimmung auch, in die eine oder andere Ecke und ist dann für den eine oder andere Argumentation einfach so empfänglicher. Ja, was macht ihr jetzt als erstes sozusagen? Ihr seid ja in der Formation sozusagen noch, ihr wächst da auch und ihr seid jetzt so. Aber so viel Zeit habt ihr noch nicht miteinander verbracht, oder?
Genau, richtig. Also offiziell ist die Initiative noch gar nicht gegründet. Das passiert jetzt am 27. Januar. Digital werden wir das Ganze machen.
Am 27. Januar gründet ihr die auch? Habt ihr das so abgestimmt mit unserem Event?
Das ist ja sehr nett. Genau. Ja. Das können wir quasi als News of the Day dann direkt beim Impact Day verkünden. Ja. Und mittlerweile haben wir schon mehr als 30 Stadtwerke zusammengetrommelt, die mitmachen wollen. Und wenige Tage vorher ist das erste Zusammentreffen. Da werden wir dann erste schon mal ein bisschen das Kennenlernen unterstützen, erste Erkenntnisse austauschen, wer hat was schon gemacht. Und da sind wir gerade dabei, das vorzubereiten und freuen uns natürlich, wenn wir auch über den Stadtwerke Impact Day noch ein paar mehr Stadtwerke begeistern können, der Initiative halt zu folgen und halt zu sagen, ja, es macht Sinn, Treibhausgasbilanzierung und Dekarbonisierung voranzutreiben.
Ich fände es cool, wenn ihr das auch über eure YouTube-Kanäle oder auch andere, sag ich mal, zeitgemäßere Formate auch immer mal von außen reingucken lasst, sozusagen, was da passiert. Ne? In der Vergangenheit war es immer so viele Runden, wo man sagt, ja, das machen wir nur wir hier, so wie früher in der Schule. So, dass wir gucken nur voneinander ab. Und ich finde, diese Themen sind manchmal dann auch zu wichtig und es wird auch nicht sofort jeder sozusagen, man wird ja auch nicht seine Geheimnisse ausplaudern, aber dass man merkt, da entsteht was. Ne? Das würde ich mich freuen, wenn ihr das irgendwie.
Timo, wir laden dich gerne ein, wenn wir ASEF im Dialog machen. Das ist unsere große Austauschplattform, wenn die dann stattfindet im Juni. Ja. Vielleicht parallel zur eWorld oder an einem anderen Termin. Da bist du herzlich eingeladen zu kommen.
Ja.
Und gerne. Dann hast du die Möglichkeit, alles hautnah mitzuerleben.
Ja, nee, das finde ich. Also du weißt, was ich meine. So, ne? Also ich finde es irgendwie. Ja.
Meine ich ernst.
Wichtig, ja, genau. Auch, dass man sich auch ein bisschen in die Karten gucken lässt.
Definitiv. Cool. Und wenn du da in die Karten noch ein bisschen tiefer reingucken willst, hast du vielleicht auch gesehen, alles, was wir da zu der Klimaschutzinitiative festgehalten haben, steht öffentlich und transparent auf unserer Seite Stadtwerke-Klimaschutz. www.stadtwerke-klimaschutz.de.
Da kannst du gerne mal
reingucken. Ja. Und dann findest du dort.
Genau, ihr habt ein Video.
Die Seite.
Genau. Und da ist so ein bisschen auch eure, sozusagen die Satzung, ne? Wir wollen bilanzieren, bitte, ne? Meint's ernst. Genau. Jährlich überprüfen, transparente Erfahrungen teilen und so ein bisschen Kriterien. Und da habt ihr ja schon ein paar eingesammelt. Ich gucke jetzt mal so durch, wen ich da so kenne von den SW... Ja. Tübingen, Leverkusen, natürlich hier so ein bisschen aus der Ecke. SWK Krefeld zum Beispiel auch, ne?
Genau, Bonn ist dabei.
Ja. Bochum, SWN? Nee. Manchmal kommt man durcheinander mit, weil die drei Buchstaben manchmal so für so viele Stadtwerke stehen könnten. Ja, Stadtwerke Service Meerbusch-Willig, ja. Ja, kenne ich einige.
Und wenn du da drüber auf den Kriterienkatalog klickst, dann kannst du auch wirklich alles sehen, was wir dem zugrunde legen. Jede Frage wird dort beantwortet, dass wir auf jeden Fall sagen, Transparenz ist alles.
Ja, stimmt, da habt ihr eigentlich auch schon. Da gibt es woanders dann doch immer manchmal auch so den, ja, hier gib mal doch kurz dein Kennwort ein, damit du da
so. Nein, das ist alles einsehbar.
Cool, vielen Dank, Daniela. Jetzt kommen wir gleich mal zum Ende so ein bisschen. Wir haben so ein kleines Zettelchen ausgetauscht im Vorwege, so haben wir noch so ein bisschen, kannst du noch ein bisschen, was sich bei der ASEF verändert hat? Du hast. Also ihr habt euch auch ein bisschen jetzt verändert, natürlich Digitalisierung, mobiles Arbeiten, glaube, war das ein großes Ding für euch so? Oder was seid ihr für ein Team? Wie jung, wie alt? Ist das
Also ich glaube, unser Durchschnittsalter liegt so Anfang der 30er, also so ich glaube 33, 34 ist Durchschnittsalter bei uns im Team. Wir sind über 30 Kollegen im ASF-Team und ich glaube, was uns auszeichnet ist, dass wir recht flache Hierarchien haben, dass wir agil arbeiten, jetzt nicht so streng nach irgendeinem Scrum-Format oder
nicht,
so, sondern dass wir mehr so in Projektorganisationen arbeiten und sagen, hier gibt es ein Projekt, wer macht mit, okay, und dann formieren die sich zusammen, die Kollegen und mir ist eins auch ganz wichtig, dass jeder aktiv Ideen einbringt und da gibt es immer so ein wunderschönes Zitat von Steve Jobs, dass man nicht schlaue Leute einstellen soll und denen sagen soll, was sie tun sollen, sondern
wir einstellen schlaue und Leute sagen, und machen,
die
was sagen die einem
uns, was wir tun sollen. Und das sehe ich auch so. Und dadurch kommen super viele wertvolle Ideen rein. Also zum Beispiel die Idee, Teams einzuführen, kam von einem Kollegen und hat gesagt, so, wir machen das jetzt mal. Ja, okay. Keine Gegenstimme. Gott sei Dank, das war unsere Rettung durch Corona. Wir haben die Teilnehmerzahlen für unsere Webseminare etc. verdoppeln können durch die ganzen Webmeetings. Das war super.
Für so ein Netzwerk doch eigentlich schon geiler, dieses Digital, oder? Auch das war diese ein, zwei Präsenzveranstaltungen, die tollen nicht mehr im Jahr. Aber du hast ja über das ganze Jahr und für diese ganze Kontakt, Zusammenarbeit bist doch näher zusammen, oder?
Genau, und letztendlich kann man sich jetzt auch fragen, das ist auch irgendwie nachhaltiger, wenn man halt nicht von Ost nach West, von A nach B ständig reist, sondern viele Dinge halt auch digital abbilden kann. Und da ist es auch, dass, ne, selbst bei uns, wo wir beide in Köln wohnen, kommt man viel schneller mal so über einen Teams-Kontakt oder Zoom-Kontakt zusammen, als wenn man sich jetzt irgendwie live treffen würde. Und das, finde ich, ist einfach toll. Und ich merke halt, dass wir selber auch gesagt haben, wir werden nachhaltiger. Also die jüngeren Kollegen gerade legen Wert darauf, dass wir halt A, selber uns Treibhausgas bilanziert haben, B, auch nachhaltige Produkte, also unser Essen nachhaltig im Büro haben, dass wir haben so kleine Sharing-Stationen, wo wir Sachen abgeben können und andere können sie sich mitnehmen und das wird tatsächlich auch genutzt. Also das sind immer nur so kleine Sachen, aber auch da glaube ich wieder, die Summe macht es am Ende aus.
Wie war euer Fußabdruck, als ihr den, habt ihr den schon gemacht?
Und wir haben ihn in Kilogramm aufgestellt.
Ja, in Kilogramm,
Also wir haben eine geringe Emissionen.
Aber das Größte ist wahrscheinlich schon bei euch dann Reisen. Das,
Pendel,
also wenn man das im Vergleich zu früher sieht.
Dienstreisen.
Und dann ist schon danach, kommt dann irgendwie die Energieversorgung, der Energieanbieter, oder?
Genau, wobei wir halt sehr viel mit dem öffentlichen Bahn-, Personenverkehr reisen. Und da wird ja auch damit geworben, dass es sich um Ökostrom handelt, mit dem die Deutsche Bahn da fährt. Und von daher glaube ich, dass wir da halt auch recht klimaneutral unterwegs sein können. Aber halt, wir bieten Veranstaltungen an, da reisen Leute hin oder sind es in der Vergangenheit. Und das macht natürlich auch einen Fußabdruck, den wir dann aber wieder kompensieren.
Mhm. Aber es sind bei euch, gibt es schon, also agil, es gibt schon immer so Gruppenleiter noch und stellvertretende Abteilungsleiter. Also ein bisschen Hierarchie ist schon auch, also für mich ist immer agil eigentlich, hierarchiefrei. Weitestgehend selbstorganisierend und so.
Genau, und ich glaube, da treffen immer so ein bisschen so die zwei Welten aufeinander. Einerseits gelebt ist eine flache Hierarchie, das ist das, was wir leben. Auf der anderen Seite in einem kleineren Unternehmen macht es auch Sinn, irgendwie Anreize zu geben für Kollegen, die auch schon sich sehr stark eingebracht haben, auch schon länger dabei sind,
dass du man sagst,
auch sieht, die bewegen, die entwickeln sich und können das auch in ihrem Lebenslauf entsprechend vermerken. Ja. Und
du merkst, du spürst, dass Leute das gerne wollen, dass sie sagen, dass das Ausdruck findet.
Mhm. Ja.
Auch bei Jüngeren sozusagen, ne?
Ja.
Oder
absolut. Also. Ja. Definitiv. Definitiv.
Okay. Ja, da ist die Kara, die bei uns war. Kara Hoffmann, sehe ich sie. Ja, cool. Ihr seid nachhaltige neue Leute, jung. Ja. So, was treibt dich jetzt noch so an? So ein paar klassische Outro-Fragen vielleicht noch zum Podcast. Was ist so dein, wo holst du diese ganze positive Energie her und dein Lächeln, was so. Unser Miele Peter Eggers hier. Wo kommt das her?
Also wichtig ist irgendwie, dass Arbeit Spaß macht. Ne? Und das habe ich am Anfang schon gesagt, so meine erste berufliche Station, das war etwas, wo halt eine super positive Energie herrscht, sehr gutes Arbeitsklima. Und das ist wichtig, dass klar ist, man arbeitet, wir arbeiten zusammen an einem Thema, wir unterstützen uns. Und ein witzige Geschichte dazu war, als wir eine Weihnachtsfeier hatten, im Büro wollten wir die ausrichten und die wurde dann gesprengt im wahrsten Sinne des Wortes von einem Bombenfund. Das heißt, wir wurden evakuiert und konnten unsere Weihnachtsfeier nicht durchführen. Wir ahnten, was kam. Und das war so eine Initiative im Team. Ja, wir haben das Fleisch noch schnell angebraten. Ja. Und wir haben den Wasserkocher mitgenommen, um den Glühwein
ihr noch konntet, habt ihr noch schnell,
warm zu machen. Ja. Und sind dann quasi mit dem Topf unterm Arm und mit dem Wasserkocher und mit dem Glühwein dann in ein Ausweichgebäude gegangen. Und da hat man gemerkt, dass alle zusammen daran gearbeitet haben, zu sagen, hey, komm, wir wollen jetzt eine Weihnachtsfeier irgendwie hinkriegen. Und haben alle mitgeholfen. Und das ist halt einfach was Schönes, wenn man sich da unterstützt. Ne? Natürlich, wie immer im Job, es ist nicht immer 100% Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Aber in großen Teilen, finde ich, ist das schon der Fall.
Und habt ihr einen hohen Workload? Seid ihr da so 12 Stunden Berater-like unterwegs oder wie ist es so?
Ich glaube, unser Geschäftsmodell unterscheidet sich ja. Wir sind ja nicht der klassische Berater, der jetzt seine Profits den ganzen Tag maximiert, sondern wir sind halt auch ein Netzwerk, was da nicht ausschließlich profitmaximierende Ziele verfolgt. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir eine gute Work-Life-Balance haben. Die Kollegen können sich ihre Arbeit selber einteilen und das machen sie auch sehr gut und sehr gekonnt. Und auch mit diesen oder gerade vielleicht wegen dieser Freiheiten haben wir halt trotzdem viel mehr Kontakte in den letzten 2 Jahren zu den Stadtwerken aufbauen können, zu unseren Mitgliedern. Und das ist halt schon schön. Also wir sind nicht der klassische Berater, sondern wir sind, sag ich mal, mehr wie ein Partner, wie ein Unterstützer auf Augenhöhe. Und wir sind ein bisschen pragmatischer, ein bisschen bodenständiger. Aber ich denke, wir bieten trotzdem hohe Qualität und vor allen Dingen Praxisorientierung. Das ist wichtig.
Ich finde, ihr habt auch ein paar Girls dabei sozusagen. Das finde ich halt auch mal ganz gut. Ne? Ich denke mal, da schaust du auch ein bisschen drauf, oder? Dass ihr da eine gute Mischung hinkriegt.
Ja, genau. Und das Schöne ist auch, es gibt auch immer wieder Bewerberinnen, ne, die wir dann auch einstellen. Es kommt demnächst wieder eine neue Kollegin, die uns unterstützen wird. Das ist schön. Und ich finde, wenn man ein bisschen guckt, da gibt es schon ganz viele spannende Frauen auch in der Energiewirtschaft, mit denen man sich austauschen kann, die so ein bisschen auch als Role Model dienen. Und da gibt es ja in diversen, bei diversen großen Energieversorgern auch Frauen in den Vorstands- und Führungsetagen, die, finde ich, auch die auch immer ein offenes Ohr haben und nahbar sind und die, mit denen man sprechen kann.
Ja, jetzt noch eine typische Podcast-Frage. So ein bisschen verschwurbelt, aber ich finde es immer ganz nett. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Wo merkst du, gibt es da so Momente, wo du...
Ständig.
Ständig, eigentlich immer.
Ja, immer natürlich. Also das, glaube ich, das ist echt der Punkt. Ne? Das ist ein ständiges Weiterlernen. Ein bisschen kurz irritiert war ich letztens. Da hatte ich eine technische Frage, die mir dann tatsächlich ein junger Kollege, der erst nur wenige Wochen da war, dann erklärt hat. Da habe ich dann schon einen Moment überlegt, ich muss was tun.
Also was war das denn?
Da ging es um eine Bedienung bei unseren Webmeetings, wie man Einstellungen vornimmt. Ja. Das war das eine. Und ansonsten, das war jetzt so was Kleines, wo ich gelacht habe, weil der ganz junge Kollege mir das erklärt hat. Und ansonsten, es gibt so viele neue Verordnungen, Gesetzestexte etc. Immer wieder verändern sich auch Vorgaben. Also ich finde, ich kann jeden Tag noch was lernen. Ja. Wirklich.
Auch es gibt sowas im kulturellen Umgang, so jetzt mit deinen Gesellschaftern oder mit deinen Mitarbeitern, so jetzt nicht so fachliche Themen, aber so, wo du merkst, ich möchte gerne, keine Ahnung, ich will ja nichts rein.
Also wo ich ein bisschen mich reinfinden musste tatsächlich, war so das mobile Arbeiten. Da war ich am Anfang eher recht zurückhaltend. Und jetzt merke ich, dass wir damit im letzten Jahr super, super gut gefahren sind. Und wir haben das mobile Arbeiten jetzt auch deutlich ausgebaut.
Warum warst du da zurückhaltend erst? Was waren so deine Sorgen was hat dich so zurückhalten lassen?
Ja, ehrlich gesagt, weil ich es total gut und bereichernd finde, wenn man im Büro ist und mal von einem zum anderen gehen kann. Ich glaube, dass ich dadurch einfach mehr mitbekomme, mehr auch schneller Fragen beantwortet kriege. Die Wege sind kürzer, man tauscht sich schneller aus. Das habe ich auch immer noch das Gefühl, dass es so ist. Aber ich habe den Eindruck, dass man auch so super im Austausch bleiben kann und durch ab und an mal auch oder regelmäßige virtuelle Zusammenkünfte das auch super kompensieren kann.
Okay. Ja, Daniela. Ich habe zwar noch immer noch Fragen, aber ich glaube, das Band ist jetzt langsam voll. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ja, danke dir auch.
Mir hat wirklich Spaß gemacht. Und wie gesagt, also ich brauche auch immer mal Leute, die irgendwie voller positiver Energie sind und auch die Sachen mal so wegschmelzen, diese ganzen Sachen. Und in dem Podcast, ein paar Folgen habe ich ja jetzt auch schon gemacht und es waren ganz oft auch Frauen, die das so mitgetragen haben, wo ich dann auch manchmal ein bisschen ermattet und müde und vom Thema vielleicht auch ein bisschen runtergezogen in so eine Aufnahme reingegangen, wie jetzt heute Abend, und dann aber auch irgendwie positiv gestimmt wieder rausgegangen bin. Und dafür danke ich dir sehr.
Und, danke auch.
So, das war sie, die gut gelaunte und unverdrossene Daniela von der ASEF. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Sicherlich kennen schon einige von euch die ASEF, aber vielleicht war ja die ein oder andere Sache doch auch neu für euch und damit auch irgendwie interessant wiederum. Als nächstes kommen jetzt zwei Folgen, die ich bereits im November letzten Jahres als Live-Podcast bei einem Event von Smart Optimo aufnehmen durfte. Einmal mit Theo Werder, Geschäftsführer bei der Bonn Netz GmbH, und Henning Karl, Geschäftsführer bei der NRW Service GmbH. Mit den beiden spreche ich über das Thema Seuchen und Katastrophen als Beschleuniger für die Energiewende. Ganz spannend. Und dann hatte ich nochmal den Sebastian Jurzik, Vorsitzender der Geschäftsführung bei den Stadtwerken Münster, vor dem Mikro. Und wir sprechen zu dem Titel »Unsere Zukunft beginnt jenseits unserer Komfortzone, Zeit aufzubrechen«. Also ganz spannende Gesprächspartner wieder in einer anderen Podcast-Situation. Und ja, darauf freue ich mich schon. Ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei wart und wünsche noch einen schönen Tag. Auf bald. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility4.0.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.